ein sonniges Moin Moin aus Hamburg. Heute ist Dienstag, der 27. April 2021. Hier scheint die Sonne. Wir begrüßen euch herzlich zu einer neuen Episode von Carbon und Laktat. Mein Name ist Frank Wechsel, ich bin euer Publisher und mir direkt gegenüber, darum heute nicht aus Bremen, sondern nur aus Hamburg, sitzt
Nils Fließert. Guten Tag.
Guten Tag. Nils, du hast, ich sehe gerade ein Pulli an, wo NF draufsteht.
Ja. Das sind meine Initialien.
Das weiß ich. Woher kommt der?
Fußballpullover. Das ist mein Teampullover. Jetzt schon sehr, sehr lange nicht mehr getragen, weil keine Spiele stattfinden. Aber ich spiele in der U32 der TSV Waage Reckung.
U32, hört sich süß an.
Das hört sich süß an, ne? Vor allen Dingen, weil das auch für fast keinen mehr da irgendwie noch stimmt, dass er nur U32 ist, sondern die meisten sind schon U40 oder sehr viele. Aber man kann ja so schlecht loslassen.
Ja, ich meine, die Fußballer, die können schlecht loslassen, die Triathleten, die fangen erst irgendwann wieder an.
Ja, aber das geht ja auch noch. Das weißt du ja selbst am besten.
Ja. Wir kommen nachher nochmal so ein bisschen auf Age-Group-Starter auf Hawaii zurück. Da sind so ein paar Namen, die kenne ich schon ewig. Ja. Da gibt es tatsächlich auch welche, die sind ohne Pause dabei. Nicht so wie ich, wenn ich eines Tages da starten werde.
Das ist aber auch schon echt krass.
Ja. Ja, wir haben ein buntes Spektrum an Themen heute. Fangen wir an mit einer Meldung, die gestern nach Feierabend reinkam, die so ein bisschen wie eine Bombe eingeschlagen ist. Ironman ist jetzt auch ohne Schwimmen möglich.
Ja, eigentlich ja völlig im Prinzip unspektakulär. Ne? Ich meine, es wird einem das Angebot gemacht, dass man nicht mehr schwimmen muss, um Triathlon zu machen. Habe ich das richtig gesagt?
Genau. Ja, das gilt für alle Ironman-Rennen in diesem Jahr in Europa. Ja, und für alle Rennen einheitlich wird es so gehandhabt, dass das Schwimmen eben ausfällt. Es gibt auch keinen klassischen Duathlon mit Laufen vorab, sondern zu den Modalitäten kommen wir gleich. Aber es gilt für alle Rennen, weil man einfach erkannt hat, die Bedingungen zum Schwimmen sind absehbar nicht gut, ja, und wir bieten den Athleten die Möglichkeit an, dass sie das selber entscheiden können, ob sie schwimmen wollen oder nicht. Angekündigt ist, dass für jedes Rennen 4 bis 6 Wochen vorher eine Mail rausgeht, wo eben diese Option angeboten wird und man hat dann die Möglichkeit, bis 14 Tage vor dem Rennen sich zu entscheiden, will ich schwimmen oder will ich warten? Und dann ist die Entscheidung aber nicht mehr revidierbar.
Ja.
Wie würdest du entscheiden?
Ja, ich hab's ja schon im Vorfeld gesagt, ich muss mir ein bisschen aufpassen, dass ich mir auf die Zunge beiße dabei, weil, also meine Einstellung dazu ist eigentlich klar, aber immer ein bisschen ausholen, weil ich will, weiß Gott, niemandem zu nahe treten, der diese Option wählt. Auch Ironman will ich nicht zu nahe treten, die haben einfach nur eine Option gegeben. Die haben einfach gesagt, man kann das machen, wenn man will. Ich persönlich für mich könnte sagen, niemals im Leben würde ich diese Option wählen und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das viele tun, aber vielleicht liege ich damit auch falsch. Was mich an der ganzen Sache stört, ist tatsächlich das Finish, wenn man dann ans Ende kommt. Das ist das, womit ich echt ein Problem habe, dass ich glaube, das hat Ironman auch tatsächlich so kommuniziert, dass man eine Medaille kriegt und über den roten Teppich läuft und so weiter und ins Ziel kommt und dass einem jemand entgegenruft, you are an Ironman. Und das ist man aber, weiß Gott, nicht, wenn man es nicht gemacht hat. Ich meine, wenn es so ist hier wie damals in Hamburg mit den Blaualgen und man kann nicht schwimmen, dann finde ich jede Variante gut, um trotzdem das Rennen machen zu können, weil er kann trotzdem einen fantastischen Tag haben. Aber ja, jetzt, aber wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung, sich da rauszuwinden und zu sagen, ja, schwimmen ist vielleicht nicht gerade nicht so gut, das lasse ich mal weg und macht den Wettkampf, wäre nichts für mich, sage ich mal so.
Also in den ersten Stunden, nachdem wir das gestern kommuniziert haben auf der Website, gab es vor allen Dingen auf Facebook schon über 100 Kommentare. Deine Meinung ist absolut mehrheitsfähig.
Ja, deswegen habe ich, also ich musste spontan, als ich das gehört habe, musste ich dran denken, weil das eine der meiner ersten Erlebnisse war, die ich so mit dem Ironman Hawaii hatte. Du weißt das selber, bei den Weltmeisterschaften, die Amerikaner greifen immer sehr gerne wilde Geschichten aus von Leuten, die sich da durchgebissen haben und so. Aber bei der Geschichte bin ich tatsächlich hängen geblieben. Und zwar geht es um BJ Christensen. Ich habe mir das vorhin nochmal nachgeguckt. Der hat sich auf Hawaii vorbereitet und war Feuer und Flamme bei der Weltmeisterschaft an den Start zu gehen und hat sich 2 Wochen davor das Schlüsselbein gebrochen.
Dann
gab es für ihn genau eine Variante. Ich muss trotzdem irgendwie den Ironman Hawaii finishen. Was hat er gemacht? Er hat sich den Arm an den Körper binden lassen und ist mit einem Arm geschwommen. Und danach hat er sich eine Schlinge umgemacht, ist mit einem Arm Rad gefahren und ist mit einem Arm gelaufen, um dann eben nach 14 Stunden, 26 und 33 Sekunden zu hören, you are an Ironman.
Und zwar nicht nur wegen deiner Schrauben.
Auf Hawaii und eben in dieser Kulisse da, wenn es dunkel ist und mehr Gänsehaut geht nicht und mehr verdient geht dann auch eben nicht. Und ich empfinde das so, dass das der Spirit ist. Also, dass das einfach eine persönliche Herausforderung ist und dass man sich der stellen muss. Und dazu gehört auch, wenn man kein guter Schwimmer ist oder nicht in einer guten Schwimmform, dass man sich überlegen muss, stelle ich mich dem oder stelle ich mich. Ich finde halt, es gibt keine Abkürzung zu diesem Weg. Aber wie gesagt, bitte, bitte, jeder, der die wählt, bitte fühlt euch nicht angegriffen. Das ist meine Entscheidung und ihr trefft eure Entscheidung.
Ja. Also ich sehe es für mich persönlich ganz genauso. Ich würde auf jeden Fall schwimmen, egal wie schlecht ich trainiert bin. Hab dann natürlich das Luxusproblem, dass ich in der Jugend viel geschwommen bin. Also ich habe noch mal geschaut die Tage. Ich habe natürlich wie fast alle anderen in dieser Saison bisher 0,0 Schwimmkilometer stehen. Ja, und ich habe mal geschaut, was hatte ich im vorvergangenen Jahr 2019, als ich in Rot gestartet bin, bis Ende März stehen, und da waren es 6,4 Kilometer. Das ist nahe an 0,0. War dann allerdings war ich im Trainingslager? Ich weiß es gar nicht. Am Ende ist es gut gegangen. Ich bin in Rot geschwommen und hatte Spaß und ich brauche nicht so viel Training. Von daher würde ich mich auf jeden Fall auch für das Schwimmen entscheiden. Ich kann aber sowohl Ironman verstehen, dass die sagen, es gibt viele Leute, die Angst haben, die wirklich Angst haben, und wir können die Kunden nicht total vergraulen. Es sind schwierige Zeiten für alle und wir müssen denen entgegenkommen. Es gibt ja auch zwar den Zieleinlauf und das T-Shirt und die Medaille, aber es gibt ja auch Dinge, die es nicht gibt. Kommen wir gleich noch zu.
Das wäre ja aber noch die Höhe.
Und von daher, ich kann auch die Athleten verstehen. Stell dir vor, da kommt jetzt ein 60-Jähriger, der gerade Schwimmen gelernt hat vor der Pandemie und jetzt überhaupt nicht ins Wasser kommt, dass der eine Riesenangst vor 3,8 Kilometern hätte, vielleicht gar nicht vor dem Cut-Off, sondern einfach davon, das irgendwie zu schaffen und da überhaupt durchzukommen. Und er will trotzdem das Erlebnis haben nach diesem ganzen Schlamassel, über den wir seit Monaten hier reden. Ja, ich kann das irgendwo nachvollziehen. Ich bin aber komplett deiner Meinung, ich glaube nicht, dass das viele machen werden. Ich glaube, da fühlen sich doch einige an der Ehre gepackt und sagen, okay, wäre eine Option, aber ich ziehe das durch.
Also ich verstehe auch deinen Gedanken, aber ich finde tatsächlich, dass das Schwimmen, also erstens ist es ja noch ein bisschen hin.
Ja. Ne?
Also es ist ja nicht so, als wenn man ohne einen Meter geschwommen zu müssen. Wenn mir jetzt einer zu sagen würde, du musst morgen 3,8 Kilometer schwimmen, würde ich wahrscheinlich auch erstmal ein dummes Gesicht machen. Aber trotzdem.
Naja, Lanzarote, 3. Juli, das ist nicht mehr so lange hin, das sind noch 2 Monate. Und gut, man kann in Seen gehen bis dahin, ja. Aber ein richtiges Schwimmtraining. Ist auch die Frage, gehst du in See, wenn du richtig Angst hast, und steigst dann da ins Meer vor Puerto del Carmen?
Ja, wenn ich ein Ironman werden will, dann ja. Würde ich das tun. So, ja. Deswegen, ich will mich auch gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen.
Also, wer
ich
nach
bin
Lanzarote.
Extrem schneller. Genau. Ich bin extrem, nicht schneller, sondern das Gegenteil, extrem schwacher Schwimmer.
Ja.
Und trotzdem würde ich sagen, also wenn man sich das nicht zutraut, jetzt will ich aber wirklich dünnes Eis, wenn man sich das nicht zutraut, 3,8 Kilometer zu schwimmen, dann sollte man nicht sich bei einem Ironman anmelden.
Das ist
einfach so. Es klingt hart, ist aber so.
Ja, ja.
Ich bin auch der Überzeugung, dass das kein Problem ist. Also, dass man das durchaus ja schaffen kann. Also, wenn man sich zutraut, 180 Kilometer Rad zu fahren und danach noch einen Marathon zu laufen, dann sind die 3,8 Kilometer Schwimmen das kleinste Problem. Also, wenn man so fit ist. Egal, irgendwie kommt man da so oder so durch. Ja. Klar wird das vielleicht keine gute Zeit und vielleicht, ja. Aber dann muss man vernünftig sein und man braucht sich ja, keiner sagt einem, du musst dich übernehmen und musst dich beim Schwimmen so auspowern, dass du danach umfällst. Ja, also deswegen, mir ist es letztendlich auch egal. Also wer das machen will, soll das machen. Für mich wäre es nicht. Ja,
ich weiß nicht, ob sich sogar, wenn noch, ich meine, die Rennen sind alle ausgebucht, ob sich jetzt sogar aktiv Leute anmelden würden, weil sie sehen, ich kann endlich mal sowas machen, so ein tolles Event, die vielleicht schon mal die Cyclassics einzeln gefahren sind, hier in Hamburg oder den Marathon einzeln gelaufen sind und gesagt haben, das ist für mich der nächste Schritt. Und jetzt habe ich die Chance, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ne?
Ja, also wie gesagt, sollen sie machen, man schafft das einfach. Ja. Das ist nicht die Hürde. die es zu überspringen gibt. Ja. Da gibt es ganz andere
Laufe eines Ironman. Wie gesagt, wir gehen beide davon aus, es werden nicht viele. Vom Ablauf wird es her so sein, dass die ihr ganz normales Race-Package bekommen mit allem drum und dran und die sammeln sich dann eben nicht im Startbereich für den Rolling Start vor dem Schwimmen, sondern in einem Rolling Start Startbereich vor der Wechselzone. Die müssen ganz normal ihre Räder einchecken. Die stehen quasi mit Helm in einem Sonderbereich und werden dann Rolling Start-mäßig in die Start in die Wechselzone reingelassen und sind ab dann ganz normal im Rennen. Und das finde ich so ein bisschen, da kann es natürlich zu Verzerrungen kommen. Stell dir vor, da so, sagt dann jemand, okay, mein Rennen ist eh gelaufen, ich warte jetzt auf irgendwen oder so. Ne? Keine Ahnung. Aber es ist natürlich eine Notsituation, wo Ironman jetzt reagiert hat und gesagt hat, wir gehen da auf unsere Kunden zu, wir hören, dass die Angst haben, wir bieten das an. Wie gesagt, ab dann ist der Ablauf ganz normal bis zum Finish. Es ändert sich dann am nächsten Tag und zwar bei der Siegerehrung. Es gibt keine Siegerehrung für die Leute, die auf das Schwimmen verzichtet haben und natürlich keine Hawaii-Slots und da glaube ich, sind wir alle fest von überzeugt, wer nach Hawaii will, der muss auch schwimmen, ja, weil spätestens auf Hawaii wir das müssen. Ne?
Ich bitte darum.
Ja, ne? Und von daher ist ab dann alles normal. Es gibt Punkte für Dinge, die jetzt nicht so sonderlich ins Gewicht fallen, wie die Ironman Tri-Clubs, wie die Age-Group-Rankings. Da kann man sich nicht viel von kaufen, sag ich mal. Von daher, lass sie da tun.
Ja. Ne? Das muss ja Iron Man auch mit sich ausmachen.
Ja. Ne, wir haben andere Meldungen bekommen, gehäuft in den vergangenen Tagen, dass Veranstaltungen ganz abgesagt wurden. Und zwar aus diesem Grund, speziell mit dieser Begründung, weil das Schwimmen eben nicht für alle möglich war, sehen wir einfach keinen fairen Wettkampf dieses Jahr. Da muss man sich dann aber auch fragen, ist es der einzige Grund oder ist es jetzt ein Grund, der am lautesten proklamiert wird? Wissen wir nicht, aber vielleicht ist es auch eine besondere Verantwortung, dass die Veranstalter sagen, ja, wir möchten eben genau nicht so einen abgebrochenen Triathlon anbieten. Wir wollen, dass geschwommen wird, aber wir sehen, dass es dieses Jahr ein Risiko ist und von daher verzichten wir auf Schwimmen.
Ja, das mit dem Risiko, das sehe ich auch anders persönlich. Also gerade wenn es auf die kürzeren Distanzen geht, sehe ich nicht, wo da das Risiko sein soll, ehrlich gesagt. Also man kommt halt schon irgendwie an. Man kommt vielleicht nicht so schnell an, wie man in Topform ankommen würde. Aber ich meine, jeder, der sich da aufhält, wo ich mich aufhalte in Mitteldistanzen, weiß, dass da auch mal Brust geschwommen wird, da rollt man sich mal auf den Rücken und guckt mal, wie schön die Sonne aufgeht und so weiter. Und irgendwann kommt man halt dann an. Und dann geht der Tag los. Dann hat man das Schwimmen hinter sich gebracht. Und genauso ist das jetzt auch. Also kannst du mir nicht erzählen, dass ganz, ganz viele, jeder, der dann wirklich eine schlechte Schwimmzeit hat, wie gesagt, ich gehöre dazu, der ist doch im Sommer in den letzten Jahren auch nicht mehr geschwommen davor. Also der hat auch kein Schwimmen trainiert und ist einfach so reingegangen. Ja. Redet ja nicht von den Ambitionierten, aber die Ambitionierten schwimmen auch so gut, dass sie das auch so, das hast du selbst gesagt, auch so wieder über die Bühne kriegen. Vielleicht dann nicht so schnell, aber garantiert sicher.
Ja, ja.
Also ja, egal, sollen sie machen.
Ja, aber um dich zu beruhigen, ich weiß, du bist ein großer Fan des Staffeltriathlons innerhalb von Großveranstaltungen.
Ja, genau.
Die müssen tatsächlich einen Schwimmer ins Wasser schicken.
Na, das ist ja was, wenigstens. Die arme Sau, die durfte auch nicht schwimmen. Und die muss dann ja, gut.
Ja.
Staffeltriathlons habe ich meine eigene Meinung zu. Aber das sollen wir an einem anderen Tag diskutieren. Sonst rede ich mich, wir haben so viele schöne Themen heute, da rede ich mich nur in Rage.
Ja, ja. Ja, es gab, was die Ironman-Rennen in Deutschland betrifft, noch einen kleinen Zufallsfund. Es gibt Streckenänderungen in Frankfurt.
Ja.
Eben auch da am Langener Waldsee dann eben die Wartezone für die auf Schwimmen verzichten. Aber auf dem Rad ändert sich ein bisschen was. Das hat Baustellengründe, ganz einfache Gründe, die dazu führen, dass es Begegnungsstücke gibt auf der Radstrecke, die es sonst so in der Form, in der Größe nicht gab, ja, längere. Und vor allen Dingen wurde die Laufstrecke geändert. Das hat allerdings Corona-Gründe. Mhm. Ja, man will einfach das Feld auf der Laufstrecke entzerren. Es waren bisher 4 Runden. Ja, beim großen Teilnehmerfeld ist es da natürlich entsprechend voll. Wir kennen diese ganzen Bilder. Die Laufstrecke ist länger geworden, dadurch eben nicht.
Die Runde ist, also ja, aber die
Laufstrecke an sich nicht. Genau, länger, ja, genau. Als Summe, ja. Die Laufrunde ist länger geworden. Aber es geht natürlich zweimal weniger über den Main. Man spart Brücken, dadurch wird die Strecke ein bisschen schneller. Aber so wie wir es gehört haben aus Frankfurt, ist das auch nur eine Übergangslösung für dieses Jahr. Ich bin gespannt, ob das auch bei anderen Rennen angepasst wird. Hier in Hamburg ist der Streckenplan aktuell immer noch mit 4 Runden. Das Rennen ist nicht ganz so groß wie Frankfurt, also ja, ich bin gespannt.
Ich konnte das jetzt aus dem Streckenplan nicht so ganz sehen, ob sie, die haben ja bei dem letzten Hitzerennen, haben sie ja die Laufstrecke so ein Stück weiter in dieses Schattenstück.
Genau, da gibt es so eine Art Allee.
Genau, das fand ich extrem genial, weil sich da so einen mega guten Tunnel gebildet hat mit den Zuschauern und so.
Ja.
Die fand ich besser als vorher, die Strecke. So.
Ja,
ich hoffe, dass sie das da vielleicht jetzt auch so mit reingefädelt haben. Das wäre ganz cool.
Ne? Ja, also wie gesagt, das dient der Entzerrung des Rennens zu einem späteren Termin. Darüber haben wir berichtet. Die Leute haben alle mehr Zeit zum Trainieren jetzt. Und ich bekomme immer auch persönliche Fragen. Wie ist das denn? Soll ich jetzt den wahrnehmen? Findet das statt? Es gibt immer noch viele Meinungen, die sagen, dieses Jahr kommt eh nichts in Deutschland. Aber die Leute überlegen tatsächlich, nehmen sie das jetzt wahr? Ich habe es für Hamburg ja gemacht. Ich bin nach wie vor hier für den 29. August gemeldet. Ja, so muss auch da jeder seine persönliche Entscheidung treffen.
Ja. Ich fand das witzig bei den Facebook-Kommentaren, dass sich da gar nicht so viele dran gestört haben, aber gesagt haben so, dieses verdammte Kopfsteinpflaster soll endlich weg. Wenn sie schon Streckenänderungen machen, dann sollen sie doch das wegnehmen. So. Waren erstaunlich viele, die sich darüber mokiert haben.
Ja, alle, die schon eine Radflasche in der Hölle von Maintal verloren haben.
Ja, nun, ich weiß gar nicht, wie oft ich das schon geschrieben habe, so in der Vorbereitung ausprobieren, ob das hält auf Kopfsteinpflaster und so. Ist auch bei unseren Radtests immer ein Standard hier am Altonaer Rathaus vorbei. Ist ganz, ganz, ganz fieses Kopfsteinpflaster. Da muss alles halten. Wenn da irgendwas abfällt, dann ist schlecht.
Ja.
Das gibt es überall, so Kopfsteinpflaster.
Ja. Ja, bevor wir auf aktuelleres Renngeschehen eingehen, haben wir auch für diese Episode einen Präsenter. Diese Episode von Carbon und Laktat wird euch präsentiert von Wahoo. Wahoo kennt ihr aus dem Triathlonsport, vor allen Dingen, weil ihr das Ganze eher unter euch habt in Form eines Smart Trainers. Ja, ich fahre selbst den Kicker seit dieser Saison, bin damit gut über den Winter gekommen. Radcomputer hat Wahoo auch schon länger und jetzt haben sie nochmal eine Schippe draufgelegt und verschiedene Dinge kombiniert. Rausgekommen ist eine Uhr, eine Multisportuhr von Wahoo, die erste, die nennt sich Element Rival. Die ist natürlich wie alle Sportuhren in diesem Segment mit GPS ausgestattet, damit die Triathleten, Radfahrer, Läufer einfach ihre Distanzen messen können, ihre Trainingseinheiten aufzeichnen können, denn wir wissen alle, was nicht auf Strava ist. Oh, ich bin komm gefahren. Dazu gleich.
Ja, sehr gut.
Was nicht auf Strava ist, hat...
Ich habe einen verloren.
Habe ich den jetzt?
Nein.
Gut. Jetzt sind wir aus dem Konzept hier, ja. Also was nicht auf Strava ist, hat nicht stattgefunden so. Und das machen natürlich solche Multisportuhren wie die Element Rival GPS von Wahoo möglich. Was neu ist bei dieser Uhr, ist die Touchless Transition Technology, die für Triathleten besonders interessant ist, weil sie nicht mehr, und ich vergesse das selber immer wieder mal, wenn ich mal ein Rennen mache. Es gibt bei anderen Uhren ja den Multisportmodus, da kann man eben nach dem Schwimmen abdrücken, dann nach dem Wechsel abdrücken, nach dem Radfahren und irgendeinen Knopf vergesse ich immer. Das macht Wahoo unnötig, weil Wahoo die Wechsel erkennt, sogar dann übergibt an die Element GPS Radcomputer. Wenn man jetzt also einen Triathlon macht, kommt man aus dem Wasser, die Uhr erkennt das und fügt die Daten dann in ein großes Ganzes ein. Wenn man nämlich losfährt, dann hat man die Daten auf dem Display des Radcomputers und beim zweiten Wechsel das Gleiche nochmal. Wie gesagt, nennt sich Touchless Transition Technology und ermöglicht das knopfdrucklose Wechseln im Triathlon und man kann sich auf andere Dinge wie die Badekappe und den Schuheinstieg und sowas konzentrieren.
Sehr gut. Ich würde mir ja die Touchless Finisher-Funktion wünschen,
damit endlich diese
unsäglichen Bilder aufhören, wo Menschen ins Ziel kommen, das Rennen ihres Lebens gemacht haben und was sie tun, ist mit der rechten Hand ans linke Handgelenk zu greifen, um die Uhr abzudrücken und dann auch noch runter zu gucken. So.
Noch,
das ist der Moment dann.
Noch schlimmer, ganz prominent, die Leders. Nicole und Lothar Leder, das waren die mit den riesen Schirmmützen aus Sponsoringgründen beim Triathlon. Die haben nämlich beim Zieleinlauf runtergeguckt und quasi ihr Gesicht noch verdeckt mit dieser Schirmmütze, um auf ihre Uhr zu drücken. Das waren immer grausige Bilder.
Ja. Wir sind heute aber auch besonders garstig, merke ich gerade. Weiß gar nicht, woher das kommt.
Ja, ist verjährt.
Ja. Ne? Genau, also die Funktion wünschen wir uns auf jeden Fall.
Genau, das wäre mal eine schöne.
Ja.
Ne? Ja. Wobei, wenn die Uhr weiterläuft, spätestens bis zur Zielverpflegung, hat man dann auch die 42 Kilometer auf der Uhr. Die hat nämlich ja so keine Langdistanz irgendwie, zumindest nicht bei denen, die ich gemacht habe in den letzten Jahren.
Auszeichnung ein bisschen so, oh, jetzt hier Liegephase rausrechnen.
Genau. Ja, genau. Ja, ansonsten ist die Uhr natürlich auch sonst vom Feinsten mit Keramiklünette, mit Ambient Light Sensor. Das heißt, die Uhr hat immer die Hintergrundbeleuchtung, die an die Umgebungslichtsituation angepasst ist. Sie läuft lange, länger als ich in der Regel laufen kann, und zwar 24 Stunden im GPS-Modus oder auch 14 Tage, wenn man es nur im Uhrenmodus nutzt. Ja, koppelbar, nicht nur mit dem Element Radcomputer, sondern auch mit dem TickerX Herzfrequenzgurt, der dann auch noch Laufdynamikparameter erfasst und auf die Uhr spielt. Und auch mit den Smart-Trainern, das ist natürlich besonders spannend. Ja, man kann sein Programm quasi von der Uhr auf den Smart-Trainer geben und umgekehrt. Genutzt wird sie von Jan Frodeno, über den wir gleich auch noch sprechen werden, von Heather Jackson, über die heute wir mal sprechen?
Nein, heute nicht. Ne?
Heute nicht. Ja. Und Sarah True und Wahoo hat angekündigt, dass es monatliche Software-Updates gibt, damit alle Nutzer der Uhr auch immer auf dem Laufenden sind. Ja, ich wünsche euch viel Spaß mit der neuen Wahoo-Uhr Element Rival. Und damit gehen wir zurück in unser Programm. Ja, es war ein sportlich gigantisches Wochenende. Schließen wir das kleinere Event erstmal ab. Ich bin kommen gefahren am Samstag.
Sehr gut.
Ja, im 86. Versuch.
Wollte ich gerade sagen, by accident oder im richtigen mit Ansage?
Also das ist, ich komme gar nicht drum rum, dieses Segment zu fahren, wenn ich Rad fahre, weil das ist da, wo ich rein und raus fahre aus Hamburg.
Das ist so schlimm. Das hatte ich früher auch mal, immer so einen Berg hoch, wo ich immer gedacht habe, so, nee, heute ganz entspannt und dann, als wenn es so quasi so einer piekst von hinten irgendwie, wenn es losgeht, ja, dann doch schneller gefahren.
Ja, der alte Komm lag bei 51 Sekunden und ich weiß nicht, wie oft ich 53 Sekunden gefahren bin. Mit allem, mit Scheibenrad, mit Aerohelm, mit Rückenwind, also ich habe alles versucht. Ja, das Problem ist natürlich immer, das sind 700 Meter und ich fahre ja nicht speziell für Komms irgendwie raus oder so. Nein. Man ist also schon leicht angenockt oder aufgewärmt im positiven Fall. Und diese 700 Meter, die sind ein bisschen tricky, weil man die aus einer Kurve rausfährt und nicht wirklich sehen kann, ob da Gegenverkehr ist. Also man muss die immer auf Abbruch anfahren, also auf Abbruchmöglichkeit. Das ist relativ safe. Was nicht ganz so safe ist, ist das Ende. Das ist nämlich vor einer 90-Grad-Kurve, die schwer einsehbar ist. Und da haben sich Scheibenbremsen bewährt. Ja, also man kann den Komm jetzt tatsächlich das Segment zu Ende fahren ohne Risiko, weil man dann eben doch noch gut abbremsen kann. Also ich mache da so diese Angriffe auch immer nicht zur besten Tageszeit, wo da viel Berufsverkehr ist oder so. Zur Tagesrandzeit, das war eben, glaube ich, Samstagabend, war es völlig okay. Da war kein Auto, gar nichts. Ja, und es hat mal gepasst, obwohl, also ich hatte ein bisschen Rückenwind, das hatte ich sonst aber auch, und obwohl ich irgendwie lange Klamotten hatte, keinen richtigen Aerohelm auf, aber der war mal fällig. Ja, also,
das motiviert doch stark, oder nicht?
Wie gesagt, 53 Sekunden meine alte Bestzeit, 51 der alte Komm, und dann piept mein Radcomputer und sagt 49. Ne? Nachher in Strava waren es nur noch 50 Sekunden, aber Sekunde ist Sekunde. Fühlt euch frei, den Komm zu jagen. Rekorde sind da, um gebrochen zu werden. Ich bin gespannt. Ich habe schon Markus Hein getroffen hier von Heiß Heiß. Yeah. Der kennt das Segment auch. Der hat das schon gesehen gehabt, dass ich das, also der muss nicht so scharf drauf sein. Der hat so viele Laufkomms in der Gegend. Aber das ist jetzt mal mein Komm. 1000 Leute haben das Segment eingeloggt.
Hast du einen Screenshot gemacht?
Natürlich.
Gut. Ja. Dann ist alles gut.
Ja. Also, wenn es nicht auf Strava ist, hat es nicht stattgefunden, aber ein Komm ist auch kein Komm, wenn er nicht auch auf Instagram sich abgespielt hätte danach.
Das kommt drauf an, sagen wir mal so, was es für einer ist.
Ey, es waren 5 Jahre Arbeit, ne?
Solange ja, aber das sieht man ja nicht, wenn man Instagram-Post macht.
Ja, also. Ja, das nur als Randgeschichte. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser Komm verloren geht, bevor Jan Frodeno sein nächstes Rennen verliert.
Okay.
War das jetzt richtig?
Nee, das muss ich, nee, also nie.
Ja, oder so. Ne? Ja, Jan Frodeno hat wieder einmal einen Triathlon gemacht und gewonnen. Der 11. Profisieg in Folge. So richtig geschlagen wurde er zuletzt vor 5 Jahren. Da hat er nämlich beim Ironman Lanzarote seinen Hawaii-Start verifizieren müssen.
Ja.
Musste nur finishen, ist trotzdem Zweiter geworden. Jesse Thomas war besser.
Aber das war doch das Rennen, wo er seinen Helm nicht aufgekriegt hat.
Das war die Zeit, wo immer irgendwas war bei ihm, ja, wo er eigentlich auch schon Rennen gewonnen hat, obwohl sie technisch nicht optimal liefen.
Ja, da gab's, da gibt's ein legendäres Video zu, wie Jan Frodeno in der Wechselzone versucht, das Visier an seinen Helm zu bekommen. Dann, habe ich in den Rennen danach beobachtet, mit Bauschaum festgeklebt war danach.
Genau.
Damals noch nicht, da musste man das noch so einklipsen.
Ja.
Und es wollte und wollte einfach nicht halten.
Ich erinnere mich.
Ewig viele Leute um ihn rum, ja, und wollen ihm immer helfen und das, und er bleibt, also ich finde, bemerkenswert ruhig, weil es geht ja da immer um Ironman-Sieg, ne? Oder immer so, don't touch me, ja, it's over when you touch me.
Ja. So, ja, ja, ja.
Sein also, Manager Felix Rüdiger springt da noch mit rum und ja, guckt auch immer noch mit drauf und ist ganz nervös. Großartiges Video.
Geschichte wiederholt sich, ja. Genau. Helmet, Jürgen Zeck in der Wechselzone 1 auf Hawaii, ja, auch unvergessen. Frodeno ist in seine Fußstapfen getreten, hat ihn längst überholt in vielerlei Hinsicht. Aber das war das letzte Rennen, was er, ja gut, ist jetzt müßig, hätte er es gewonnen. Er ist danach nochmal 34. Mann. 5 Frauen waren auch schneller beim Ironman Hawaii geworden. Die Geschichte, ja, ist auch bekannt. Da hat ihn sein Rücken ausgenockt, ja. Ob ihn die Konkurrenz ausgenockt hätte, wenn es hart auf hart gekommen wäre, weiß man nicht. Aber seitdem, seit 11 weiteren Rennen ungeschlagen. Dazu muss man ja sagen, dass im letzten Jahr keins stattgefunden hat für ihn. Inzwischen ist er 39, aber was für eine Demonstration. Wir reden über die Challenge Gran Canaria.
Ja, genau. Ein weiterer Sieg und ein sehr großartiger. Also ich glaube, wer sich für Profi-Triathlon interessiert, der hat es verfolgt, was da am Wochenende, ja, los war. Der Livestream, wie hat einer auf Facebook bei uns geschrieben, irgendwie so, man, daran sieht man, wie ausgehungert man ist, irgendwie so, gucke mir einen Livestream an, der hauptsächlich mit den 2 Typen auf ihren Klappstühlen und Luftbildern vom Hotel besteht.
Genau.
Aber ja, klar, ich habe ihn auch geguckt.
Und auf Spanisch.
Auf Spanisch, ja, natürlich. Jan Frodeno. ja, klar, logisch. Ja, also großer Sport, ich weiß nicht, können wir auch im Einzelnen ja gleich nochmal durchgehen. Zu Jan Frodeno gleich, fand ich sehr bemerkenswert, dass er im Ziel gesagt hat, es ist wirklich kein Gelaber gewesen vorher, wenn ich sage irgendwie, ich habe das hier schwerer als alle anderen auf diesen Kursen, weil ich einfach schwerer bin und das hochschleppen muss und so weiter. Und das ist ihn richtig, richtig. Er hat tatsächlich gesagt, dass er sich nicht erinnern kann, wann er das letzte Mal so gelitten hat.
Und das hat man auch gesehen nach, ja, dem Zieleinlauf. Ne?
Ich meine, daran weißt du ja, wie er manchmal bei manchen Siegen eben nicht leidet, ne, sondern das einfach so mit drinne hat. Aber es kommen immer wieder diese Rennen, ne, wo er wirklich auch alles zeigen muss, um sich halt den Rest irgendwie abzuschütteln, dass er dann irgendwie doch nicht noch geschlagen wird. Und das fand ich sehr, sehr, ich meine, es hat auch, wenn man sich dann so die Bilder auch zusammengeklaubt hat von der Laufstrecke, diese ganzen Kurven und abschüssige Straßen, Pflaster, Schotterwege, also diese, dann ging es hoch über so kleine Brücken rauf und runter, und man diese ganzen Kurven, das ist ja Gift für
einen 39-Jährigen.
Ja, und vor allen Dingen auch, wenn man so einen hohen Körperschwerpunkt hat auch.
Ja,
ne? Ich meine,
ja,
wenn du so ein kraftvoller, kleiner Powerläufer bist, ist das, glaube ich, auch noch, kannst du es einfacher wegstecken, als wenn du wirklich dann den Körperschwerpunkt so hoch hast.
Mhm.
Könnte mir vorstellen, dass das eine Rolle spielt. Aber ja, umso beeindruckender zu sehen, wie er es dann wieder gemanagt hat.
Ja, ja, ja. Also, Jan Frodeno hat gewonnen, das ist allen bekannt. Ja, er ist, wie habe ich es in unserer Multimedia-Galerie geschrieben, er hat alle seine 3 stärksten Triathlon-Disziplinen, seine Überlegenheit oder seine Weltklasse ausgespielt. Ja, also er war jetzt in keiner Disziplin so der alleine Führende und Überragende, dass er jetzt irgendwo in einer Disziplin der Schnellste gewesen wäre. Ich glaube, das, ich weiß nicht, wie es beim Schwimmen war, da hatte er Wegbegleiter.
Ja, ganz kurz dahinter, ja.
Ja, ne, beim Radfahren ist ein anderer Deutscher die schnellste Radzeit gefahren, ja, und beim Laufen ist sein Trainingspartner die schnellste Laufzeit gelaufen.
Ja.
Ne, also, aber in der Summe die kompakteste Leistung. es war dann auch relativ schnell klar, dass er, oder es war irgendwann dann klar, das ist wieder ein Frodeno-Sieg. Ja,
da ja, das ist eben tatsächlich dann immer die Frage, ne? Wie knapp ist er dann tatsächlich daran, da noch wirklich irgendwann mal einen dummen Fehler zu machen und zu sagen, irgendwie, jetzt laufe ich halt doch noch schneller. Also offenbar kommt ja auch er irgendwann an den Punkt,
ja.
Wo er dann drüber ist. Ne? Ich meine, in diesem Fall hat er zwar gesagt, dass er eher auf dem Rad, glaube ich, auch bezahlt hat, ne? Ein bisschen zu viel gewollt hat noch. Wir beobachten das weiterhin, wer da, ne? Ich meine, das ist natürlich, ist ja ganz automatisch. Man überlegt dann sofort irgendwie so, ist ja fast schon unfair, aber wer war noch nicht da, ne? Wen hatte, ich meine, die Leute, die er jetzt geschlagen hat, ne? Ja. Auch gerade auf diesem Kurs, mit Pablo Dapena, dem sowas liegt und der auch schon anderen das Leben zur Hölle gemacht hat beim Laufen, ne? Und, wenn er das für sich so hinkriegt, jetzt kann man natürlich dann sagen, so, ja, wenn, und da warten wir natürlich alle drauf, was ist mit Gustav Iden, ne? Ja. Wenn er mal auf einem schweren Kurs gegen ihn antritt. Ja, gucken wir mal, ob das zustande kommt irgendwann nochmal.
Ja, er hat es jetzt auf zwei völlig verschiedenen Kursen bewiesen.
Ja, eben, also, genau, deswegen, das meinte ich vorhin mit, das ist fast schon unfair, jetzt danach zu suchen irgendwo, wo könnte es noch jemanden geben, einfach nur, weil es diese Konstellation noch nicht gab, den er auch schon gleich mit eingesackt hat.
So. Ja, ne? Also Challenge Miami, Challenge Gran Canaria, zwei Challenge-Rennen jetzt hintereinander. Das wird wirklich spannend. Wann kommt es zum Aufeinandertreffen? Ja, also
kommt es überhaupt dazu?
Kommt es überhaupt dazu, ja. Wir werden sicher Jan Frodeno nicht bei der 73 WM sehen in Utah, 4 Wochen vor dem Ironman Hawaii.
Weil sicher ist dieses Jahr, glaube ich, echt.
Ja, okay.
Also, ich meine, eigentlich hat er gesagt, er macht es nicht, aber ich glaube auch tatsächlich, und so hat er sich ja bei uns auch geäußert im Interview, er hatte auch, glaube ich, Challenge Gran Canaria nicht auf dem Schirm, aber im Moment macht er, glaube ich, einfach alles, von dem er nicht abgehalten wird, sagen wir mal so. Ich kann mir vorstellen, dass er auch vielleicht, also ich kann mir auch vorstellen, dass er auf sowas wie, weiß was ich, keine Ahnung, Utah, ist ja gut, ist schon auch schwer, aber auch dann Tulsa und so weiter, da schon auch Bock drauf hätte.
Ja.
Aber die Frage ist halt, was ist hinter den Kulissen, wie sieht das Training aus und so weiter.
Ja.
Und wer ihn verfolgt auf Instagram, hat heute, wie ich vielleicht auch gestern Abend, eine kleine Schrecksekunde beim ins Bett gehen. Auf einmal Jan Frodeno in der Story, wie er...
Bei der Teambesprechung hast du heute Morgen gesagt, du hast nicht geschlafen.
Ja, ich habe tatsächlich schlecht geschlafen, weil ich mir gedacht habe, was hat das für Konsequenzen? Fuß hoch im Auto auf dem Weg ins Krankenhaus, Selfie in Barcelona, wieder ein MRT und so und alles.
Jährliche ohne, Routine, ja.
Ja, ja, und mit Mundwinkel nach unten und auch in anderen Kommentaren eine Ryzen-Werbung, wo er den Sieg in Gran Canaria, wo er drüber schreibt, Better Days irgendwie so, da ist es gerade erst gewesen.
Ja.
So, ne? Und ich habe gedacht, boah, jetzt hat er wieder Rücken kaputt und Gott, ey, wirklich, Schreckensszenario, weil ich mir wirklich ausgemalt habe, so, es kann ja nicht sein, dass das jetzt wieder so ausgebremst wird und so weiter. Aber Entwarnung, der Großmeister ist umgeknickt und hat sich eine nervige Verletzung zugezogen, die aber schon wohl nächste Woche wieder gut sein soll. Also keine Pläne durcheinander geworfen, welche immer das auch sein mögen, welche Pläne er hat. Ja, das war auf jeden Fall Schrecksekunde.
Für
den Triathlon-Beobachter.
Ja,
ich meine,
aber
wir erwarten ja noch einiges von ihm.
Ja, wir erwarten noch einiges, ne? Spätestens am 9. Oktober, beim Ironman Hawaii. Ich bin gespannt, wie Frodenos Saisonplanung aussieht. Er hat ja noch nichts weiter angekündigt jetzt erstmal.
Nö.
Ne, mit der Verschiebung der deutschen Rennen Richtung Hawaii ist es ja eher unwahrscheinlich, dass man ihn da sehen wird. Ja, also wie gesagt, MRT hat er ein paar Mal hinter sich jetzt. Also der wird auch schon sehr genau überlegen, was er noch macht vor dem großen Tag auf Hawaii. Aber der wird es nicht bei diesen beiden Tests jetzt im frühen Frühjahr belassen. Also da wird schon noch was kommen. Ich bin sehr gespannt.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Lass uns noch kurz durchgehen, damit wir es mal gesagt haben. Wer es nicht gesehen hat, Jan Frodeno hat gewonnen vor Pablo Dapena. Nick Kösterlein ist auf Platz 3 vorgekommen.
Mit der schnellsten Laufzeit.
Genau. Mhm. Patrick Lange wird Vierter und Andreas Böcherer wird Fünfter.
Ja.
Patrick Lange, muss man sagen, war schon weiter vorne. Der war zwischenzeitlich auf 2 Und es sah schon fast, also der Abstand nach vorne war dann natürlich noch sehr weit, aber es war schon in der typischen Patrick Lange-Manier, wie wir ihn kennen, ne, von hinten aufgelaufen. Aber das scheint ihn dann auch tatsächlich kurz vor Schluss dann eben auch zum Verhängnis geworden zu sein. Er hat gesagt, er hat an der falschen Stelle beim Laufen einfach zu viel investiert und hat einfach mal überzockt. Sieht man auch nicht so oft. Also, aber ja, vierter Platz ist undankbar, aber ja, ist auch kein schlechtes Zeichen, sag ich mal so. Ich meine, so viele Rennen haben wir jetzt von Patrick Lange in der Vergangenheit auch nicht gesehen. Bin ich auch gespannt, für was das noch reicht.
Ja.
Und in welche Richtung das geht. Und welche Pläne er hat.
Ja, ja. Dann Platz 5, Andreas Böcherer. Ne? Standing Ovations vor dem Livestream in Freiburg. Komme ich gleich nochmal zu. Ja, also den haben wir ja oft irgendwie so in einer tragischen Situation gesehen, dass einfach die Dinge nicht so gelaufen sind, wie er sich's vorgestellt hat. Ja? Ja. Und jetzt hat er es mal durchgezogen, vor allen Dingen auf dem Rad, schnellste Radzeit, ja, mit Frodeno dann runter in die zweite Wechselzone und dann 5. Platz nach Hause gebracht. Die Namen, die davor sind, haben wir eben alle erwähnt. Ja, also das ist dann, glaube ich, eher ein richtig gutes Rennen für Andi Böcherer jetzt gewesen, nach vielem, was mal nicht gelaufen ist zwischendurch. Also der will es nochmal wissen.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also er sagt selber, also, dass er sehr erleichtert war, darüber zu sehen, dass er halt mit den Besten sich messen kann, ne?
Ja.
Und da nach wie vor dabei ist. Und das halt eben, ja, der Aufbau jetzt halt wichtig ist, ne? Dass immer noch man nicht das übers Knie brechen darf, sondern einfach sagen muss, jetzt kontinuierlich dranbleiben, gesund bleiben, vernünftig bleiben und dann gucken, für was es reicht. Ja, das ist ja immer ein Athlet, der immer mit Akzente setzen kann. Ne? Das ist schon so. Ja. Ja, ist doch gut zu sehen auf jeden Fall.
Ja, wollen wir noch tiefer in die Ergebnisse eingehen?
Nö. kann man nachlesen. Ich fand's interessant, auch dann eben so für in dieser Konstellation Jan Frodeno und Nick Kesselein, die ja zusammen trainieren und die man auch dann immer wieder sieht auf Fotos zusammen und so weiter. Und die ja eben zu dieser kleinen Crew gehören, die dann eben auch die Rennen häufig zusammen bestreiten und das auch immer wieder betonen. Ne? Also sowohl Jan Frodeno, der dann immer das auch nicht vergisst, dann zu gratulieren und zu sagen, hey, cool, dass du es auch geschafft hast, sozusagen aufs Podium. Ich meine, gewinnen kann nur einer. Aber auch aus dem Hintergrund. Und Nick Kastelein hat es auch gesagt, dass er stolz ist, Teil dieses Teams zu sein. Und Dan Lorang äußert sich dann gleich dazu und spricht genau das Gleiche aus und sagt auch, das ist Teamarbeit, das, was man da jetzt beobachten kann und so. Und das, ja, finde ich schon cool. Also erstens, dass sie das auch dann so sagen und dass es ja auch funktioniert.
Ja.
So gut zu sehen.
Ja. Ja. Ebenso überlegen, sogar noch viel überlegener im Frauenfeld, die Grande Dame des Olympischen Triathlons, sage ich mal. Nicola Spirig aus der Schweiz, 39 Jahre alt, auf ihrem Weg zu den 5. Olympischen Spielen, also seit den 2. Spielen in Athen immer dabei gewesen. Einmal Gold, einmal Silber. Und sie möchte es nochmal wissen und hat dafür sich die Challenge Gran Canaria als Testrennen ausgesucht. Mit entsprechendem Equipment, also
Der ist so verrückt, oder?
Unglaublich, ne?
Ja, ich meine, also ich weiß gar nicht, wie man das vernünftig einordnen soll, weil das ist echt, also überhaupt diese Situation, dass wir da zwei 39-Jährige haben, die das so dominieren. Jetzt könnte man jetzt noch hier sagen, irgendwie so, klar, da haben jetzt auch noch ein paar Namen gefehlt. Aber trotzdem war ja die Performance, die sie da hinlegt und so einfach mit so einem Augenzwinkern sagt, ich mache mal ein Testrennen auf dem Rennrad. Und ich meine, wenn man sich die Bilder anguckt, ne, vom Radfahren, da ist, sagen die Aero-Spezies auf der Bahn immer, da passt eine Kiste Bier dazwischen, zwischen die Arme.
Ja, ja.
So, ne, das ist halt was anderes als eine ausgeklügelte Aero-Position. Aber gut, jetzt kann man natürlich sagen, der Kurs lädt natürlich auch so ein bisschen dazu ein, irgendwie so, ne, mit viel Auf und Ab und aber es ist Wahnsinn.
Ja.
Einfach, dass sie da sagt, ja, ich fahre das mit dem Rennrad.
Ja.
Passt schon.
Ja, ja. Also wie gesagt.
In einer interessanten Konstruktion für, also wer auch darüber nachdenkt, eben auch mit dem Rennrad an 73 Rennen oder so ranzugehen, die fährt immer ohne Armschalen. Die hat so Polster direkt auf den Oberlenker geklebt und dann so mit so einem Tape wickelt sie das da immer rum. Das ist halt richtig, richtig fett gepolstert, wo sie dann quasi die Arme direkt neben die, daneben leben kann, ohne dass sie so, ja, Schalen hat. Hat sie in Rio auch schon gehabt, weiß ich, kann ich mich erinnern, hast du fotografiert damals.
Da haben wir noch eine Galerie gemacht, das Rad der Olympia Zweiten.
Ja. Ne? Und ja, da war sie jetzt wieder mit am Start.
Ja, ja, never change a winning team, ne? Ja, ja. Ja, also große Überlegenheit und vor allen Dingen vor wem, ja? Also eine Lisa Nordén aus Schweden, die ist einfach mal Zeitfahrspezialistin, muss man ja fast sagen. Die ist bei der WM gestartet in, wo war es, in Imola, auf dem Formel-1-Kurs im letzten Jahr noch bei den Radprofis. Wir erinnern uns an das direkte Duell der beiden, Zielsprint London 2012. Man wird es nie erfahren, wer nun wirklich aus welchem Blickwinkel die erste war. Es gab diese Geschichte im Reglement, dass es einfach eine Siegerin geben musste und von daher wurde nach langer Jurydiskussion Nicolas Pirig als Olympiasiegerin deklariert. Lisa Nordén hat noch Einspruch eingelegt über den schwedischen Olympiaverband, aber ohne Erfolg. Das ist dann eine Tatsachenentscheidung und es gab ja auch keinen Gegenbeweis. Also
trotzdem bitter.
Ne? Ja, also was für eine absurde Situation. Ja, da wird eine Olympiasiegerin, die andere bleibt die ewige Zweite dieser Spiele. Es ist einfach nicht beweisbar, dass es korrekt war. Es ist einfach dieses Regelwerk, was man in dem Moment nicht mehr aushebeln konnte, was einfach da war. Ja, ja, also die beiden kennen sich. Nicolas Pirig, ja, jetzt wieder überlegen, aber deutlich mehr überlegen. Lisa Nordén ist ja, die ist so ein bisschen für mich so eine On-Off-Triathletin. Ja, dann macht sie mal Radsport, dann ist sie mal im Trainingscamp auf Fuerteventura, habe ich sie getroffen. Im letzten Jahr, da war sie aber Trainerin und nicht Athletin. Macht natürlich da vieles mit.
Viele.
Ne? Ja. Genau. Und hat eben hier klar ihre Meisterin gefunden. Nicolas Pirig komplett überragend mit über fünf Minuten Vorsprung am Ende. Siegerin der Challenge Gran Canaria. Ich glaube auch nicht zum ersten Mal. Ich glaube, sie hat sie schon mal gewonnen. Und weiter geht's jetzt für sie. Es wird ja ein spannendes Jahr. Ich habe das eigentlich direkt, können wir auch besprechen, können wir darüber sprechen, gehört, dass sie auch beim Collins Cup wohl starten soll. Nicht als qualifizierte Athletin, sondern das ist die Nummer 1 Kandidatin für den Captain's Pick, wo der... es ist ja nicht Norman Stadler bei den Frauen, sondern Chrissy Wellington, die neben den 4 übers Ranking qualifizierten Athleten 2 benennen darf, zusammen mit dem Athletes Board der PTO. Und da ist natürlich Nicolas Pirig, wenn sie auch keine weiteren PTO-Punkte sammeln wird, ganz klar die Nummer 1 für eine solche Entscheidung. Ja, also
bietet sich an. Ne? Ja, ich glaube, da müssen wir in der Tat nochmal eine Sondersendung zu machen,
ja.
Um das alles zu erklären, was da auf uns zukommt. Wird auf jeden Fall eine große Nummer.
Ja.
Mal was ganz anderes, bin sehr gespannt, aber
ja.
Wir hatten das auch schon, das schwebte ja so lange irgendwie, ne, das soll kommen und dann gab es auch Verschiebungen und so weiter, aber mittlerweile haben sich ja auch echt schon auch Athleten wirklich dazu bekannt und gesagt irgendwie so, ja, wir wollen da hin und wir machen da mit und das ist ein Ziel dieses Jahr für uns und so, also namhafte Athleten und ja, deswegen gehen wir einfach mal davon aus, dass das auch ja zustande kommt und dann auch ein Spektakel wird.
Ja, ja, es ist auf jeden Fall viel geplant. Ich hatte eine spannende Freitagnacht, wo ich noch einen sehr späten Call hatte mit der PTO, wo die Pressesprecherin dabei war, ein Fachmann für die ganzen Rankings, nicht unser Thorsten Radde hier aus Hamburg. Da war Charles Adamo dabei als Chef des Ganzen, der einfach eine Begeisterung versprüht zu diesem ganzen Thema. Und es waren dabei die Kollegen von What's Up, Bob Babbitt und ich. Also es war eine lustige
Runde. Triathlon-Legende, muss ich
sagen. Genau, Bob Babbitt, wie immer, ne, vor seiner Hawaii-Kulisse im Hawaii-Hemd. Er saß in Kalifornien, aber spannende Geschichte, die da kommt. Und da werden wir sicher nochmal ausführlicher drüber reden. Aber es ist ja jetzt irgendwo so ein bisschen vorgezeichnet, wie das weitergeht bei Nicolas Pirig. Die Olympischen Spiele sicher absolut im Fokus. Ja, das ist ja auch nicht mehr so lange hin. Dann wahrscheinlich Collins Cup Ende August und dann ist ja angekündigt der Angriff auf die 8-Stunden-Marke auf der Langdistanz zusammen mit Lucy Charles Barclay im nächsten Frühjahr, wenn sie dann auch schon ihren 40. Geburtstag hinter sich hat. Ja, und ist die Frage, ist das dann der große Schlusspunkt oder kommt da noch eine Abschiedstour? Ich meine,
da lehne ich mich nicht aus dem Fenster.
Bei
solchen Tausendsassern irgendwie, da weißt du ja nie irgendwie, und warum auch? Also ich mache mir darüber auch überhaupt gar keine Gedanken mehr, weil es auch unnötig ist. Weißt du, wenn irgendjemand rumdümpelt und immer wieder, wo man sich dann sagt, so, nein, es wäre aber schon bald besser, wenn er jetzt mal aufhören würde oder sie. Aber solange du gewinnst,
ja.
Warum?
Ne?
Ne? So, und vor allen Dingen, solange es Spaß macht, aber da kommen wir vielleicht auch noch später
durch. Three more, sage ich nur. Ne?
Ja.
Ja. Ne, also, wie gesagt, große Show einer dreifachen Mutter, Juristin, demnächst fünffachen Olympiateilnehmerin, die da einfach mal mit Trainingsequipment ein Mitteldistanzrennen gewinnt.
Yep.
Ja, aus deutscher Sicht, Annalena Best-Pohl auf dem Weg zu ihrer ersten Langdistanz, die sie plant. Gute Schwimmerin, das hat mich so ein bisschen gewundert, dass sie beim Schwimmen doch dann eben einen großen Rückstand hatte. Hinter Sara Perez-Sala, habe ich es jetzt richtig?
Ja.
Genau, einer Olympiaschwimmerin, die schon im Olympiafinale gestanden hat für Spanien, die uns begeistert hat bei der Challenge Miami, als sie auch lange auf dem Rad noch geführt hat. Also da darf man auch einen gewissen Rückstand mitbringen. Ja, die schwimmt eben auf Lucy Charles-Barclay-Niveau als einzige weltweit, kann man wahrscheinlich sagen, im Frauentriathlon. Und von daher, aber solides Rennen,
ja.
Top 10. Ne? Wir sind gespannt auf den ersten langen Distanz.
So ist es.
Eine andere Schweizerin hat auch von sich reden gemacht am Wochenende.
Ja.
Es ist ja erstaunlich, was die Schweizer schon an Topstars auf den längeren Distanzen gebracht haben. Karin Thürig, Natascha Battmann natürlich, Nicolas Spirik, nie so richtig auf die Langdistanz durchgebrochen. Die war einfach immer in die Kurzdistanz verliebt, aber Daniela Rief hat den Weg gemacht, war ja auch schon in der World Triathlon Series vorne dabei, bis es ihr da zu öde wurde und sie gesagt hat, ich gehe auf die Langstrecke. Die ist immer für Überraschungen gut, so auch jetzt. Sie hat ein großes Interview gegeben in einer Schweizer Illustrierten mit ein paar interessanten Neuigkeiten.
Ja, mit einer ganzen Menge.
Ja.
Ein sehr, sehr, sehr gutes Interview, sehr beachtenswert. Macht mich auch ehrlich gesagt ein bisschen neidisch, dass das nicht bei uns stattgefunden hat. Aber vielleicht kommen wir da auch noch dazu. Also Daniela Rief war schon immer, so habe ich sie kennengelernt, jemand, mit dem man vorm Rennen sehr gut Interviews führen konnte, immer abgesprochen, die immer bereit war, Rede und Antwort zu stehen.
Mhm.
Aber eben im Business-Umfeld.
Ja.
So, ne?
Ja.
Wir reden übers Rennen, wir reden über meine Leistung, nicht über andere.
Mhm.
So, aber wie gesagt, sehr freundlich, sehr offen und so weiter.
Für mich ist sie immer so ein bisschen die Unnahbare.
Ja, aber gar nicht so im persönlichen Kontakt nicht. Ne? Also so nach dem Motto, so die schwebt auch nicht über den Dingen oder so, ne? Mit ihren Titeln und so weiter. Gar nicht.
Mhm.
Aber es war schon immer. Oder es ist schwer gewesen, Privates aus ihr rauszukriegen.
Ja.
Und auch dazu ein Interview zu führen. Und ich meine, allein, dass sie das jetzt überall gepostet hat, dieses Interview sogar noch übersetzen lassen hat auf Englisch. Und das zeigt, dass es ihr diesmal ein Anliegen war, bestimmte Sachen mal zu sagen.
Mhm.
Und dass es auch eine Entwicklung gegeben hat bei ihr. Und vielleicht können wir gleich mal so ein paar Zitate durchgehen in diesem Interview. Was ich wirklich sehr, sehr bemerkenswert finde und da habe ich, also, und mich auch sehr nachdenklich gemacht hat in bestimmten Bereichen. Über die Überschrift kann man sicherlich streiten.
Es ist eine Schweizer Illustrierte gewesen, kein Sportmagazin, die das Interview geführt hat. Ne?
Genau. Die Überschrift über das Interview heißt, ich war auch schon in eine Frau verliebt. Ich habe es heute in der Besprechung so genannt, das war der Punkt, der mich am allerwenigsten interessiert hat. So. Aber auch da muss man sagen, war es ihr offenbar ja ein Bedürfnis, das mal zu sagen und zu sagen, ich es wird immer sonst viel geredet und ich möchte einfach offen sein. Ich möchte mich nicht verstecken. Mhm. Ich möchte nicht irgendwie schauspielern müssen bei irgendwas oder so. So, jetzt wisst ihr es. Ich war schon in Männer verliebt, ich war schon in Frauen verliebt. Keine Ahnung, wie das in der Zukunft sein wird. Ich fand es ganz witzig, dass sie gesagt hat, sie hat sich jetzt erstmal für sich alleine als Single ein Haus gebaut. So gegen alle Konventionen. sie hat da keinen Bock drauf, in irgendwelche Schubladen gesteckt zu werden.
Ja.
Und ja, also deswegen kann man sicherlich darüber diskutieren. Aber wie gesagt, so ist es ja nun mal, wenn man schriftliche Interviews führt und so weiter, dann wird das alles freigegeben und so. Überschriften jetzt nicht unbedingt, aber auch, dass das überhaupt Teil des Interviews ist und so weiter, das ist ja klar, dass das abgesprochen war, dass man gesagt hat, so zu diesem Zeitpunkt, ich will das jetzt mal sagen, ich möchte damit reden. Also geführt hat das Interview Sarah van Berkel, Frau von Jan van Berkel, Profi-Triathlet. Die kennen sich, die trainieren auch zusammen und so weiter. Also das war, ist glaube ich auch kein Zufall, dass das eben da zustande gekommen ist. Mhm. Dass es nicht irgendwo ging, sondern einfach, dass da auch das Vertrauensverhältnis da ist. Ja, und ich habe eben gesagt, das war so das wenigstens Spannende. Was ich viel, viel spannender war, fand, waren Dinge wie zum Beispiel, dass sie in Zukunft alleine ihren Weg gehen will, weiter im Sport. Sie hat sich von Brad Sutton getrennt, wenn man das so will, oder ja,
wer die Zusammenarbeit beendet.
Die Zusammenarbeit ist beendet, so genau. Mhm. Und zwar nicht im Streit, sie wird ihm ewig dankbar sein, hat sie geschrieben, aber sie möchte nach, ich glaube, 8 Jahren waren es, jetzt für sich alleine verantwortlich sein und möchte es tatsächlich auf eigene Faust probieren. Sie trainiert sich selbst.
Das ist ziemlich krass. Das ist ziemlich
krass. Ja, habe ich auch drüber nachgedacht. Ist das so krass oder ist das einfach, hat sie so viel Erfahrung, dass sie weiß, was sie tut und dass eigentlich schon, wenn sie dann in sich reingehorcht hat, das schon immer wusste und eigentlich es dann auch kein Hexenwerk mehr ist. Wir haben über Motivation geredet vorher. Ich glaube, dass diese ganze neue Situation, die sie jetzt hat, für sie Motivation genug ist. Also sie hat davon gesprochen, dass sie das als tatsächlich als dritte Karriere sieht jetzt, was noch kommt. Und ja, sie möchte es selbst angehen. Und was ich sehr bemerkenswert fand und weil ich ja vorhin gesagt, was mich auch nachdenklich gemacht hat, ist, dass sie redet über Glück, ob sie glücklich ist, wird sie gefragt. Und dann hat sie gesagt, ja, sie ist glücklich, aber es ist nicht der Erfolg allein, der sie glücklich macht, sondern da hat sie quasi festgestellt, dass der ganze Sport für sie auch einen Druck bekommen hat und also einen Druck erzeugt hat, der nicht mehr gut für sie war und der ihr tatsächlich die Freude genommen hat am Sport. Und jetzt könnte man, oder reflexartig ist natürlich jetzt immer gleich irgendwie dann zu überlegen, ja, letzte WM auf Hawaii 2019 ist nicht so gelaufen, auf einem ungewohnten 13. Platz, glaube ich, ist sie rausgekommen, war natürlich nicht das, was man von ihr erwartet hat und so weiter. Aber da sagt sie, das war überhaupt gar nicht der Punkt. Da wusste sie, Magenverstimmung oder Infekt, das war nicht das Rennen, was ihr zum Nachdenken gegeben hat, sondern das Jahr davor, ihr Sieg in 2018. Und wir erinnern uns, das war das Jahr, als wir oben an der Palani Road standen mit der Kamera in der Hand und auf Daniela Rief gewartet haben und ich tatsächlich zwischendrin schon mal durch mein Display gescrollt habe, ob ich sie übersehen habe, ob mir dieser grandiose Fehler, weil ich habe gesagt, das kann nicht sein, die ist dann noch nicht durch. Und dann kam sie irgendwann, die Geschichte war, sie hat einen Kontakt mit einer Qualle und musste quasi beim Schwimmen überlegen, ob sie aussteigt, hat unfassbare Schmerzen gehabt, hat dann aber weitergemacht, weil sie gesagt hat, sie fühlt sich dazu verpflichtet, da ins Ziel zu kommen, egal wie lange es dauert.
Ihre Vorbildfunktion, Kindern gegenüber und so weiter.
Das war auch
viel diskutiert worden.
Viel diskutiert schon, aber das war das, was ihr durch den Kopf gegangen ist. Sie muss das Ding finishen, hat sich dann da durchgebissen und hat letztendlich ihren eigenen Rekord um 20 Minuten unterboten. Mhm. Bei so einem Rennen, wo du eigentlich beim Schwimmen schon raus bist. Mhm. Und wir hatten damals die Diskussion, Simon ist das gleiche beim Hoala Swim passiert. Und der hat gesagt, ihm ging es richtig dreckig.
Tagelang.
Ja. Ne? Und sie hat sich da halt durchgebissen und hat das Ding gerockt. Und dann ging es los. Sie wurde quasi danach dann immer wieder darauf angesprochen und immer gesagt so, ja, was soll danach kommen? Ne? Wie willst du das noch toppen? Was motiviert dich überhaupt? Mhm. Und er hat gesagt, diese ständigen Fragen haben das irgendwann bei ihr so eingepflanzt, dass sie sich das auch selbst gefragt hat. So, kann ich das überhaupt noch mal toppen? Kann ich überhaupt noch besser werden? Und das hat für sie Druck erzeugt und hat ja auch die Freude genommen an Wettkämpfen. Und da musste ich richtig schlucken, weil ich tatsächlich, ich habe mir das nochmal durchgelesen, auch was wir 2018 dann geschrieben haben. Und ich weiß auch noch, wie wir im Pressezentrum dann gesessen haben und dann nachher auf der Tribüne, wo dann klar war, okay, jetzt ist sie an die Spitze, ne, und jetzt ist sie vorne. Und dann, wo wir auch gesagt haben, so, pja, wenn du so ein Rennen, was so schief gelaufen ist am Anfang, mit so einer Rekordzeit gewinnst, so nach dem Motto, so war ja klar. Weil ich meine, natürlich ist nie irgendwas klar bei auf der Langdistanz, ne? Und aber auch man selber ist dann so in diesen, ja, das für selbstverständlich nehmen. Aber wenn du derjenige bist, von dem das erwartet wird, dass du immer wieder sowas abrufst und wo ist der nächste Rekord?
Ich erinnere mich an ihren ersten Sieg auf Hawaii. Da hat sie im Ziel getanzt. Da war sie die Tänzerin im Ziel. Später war sie irgendwas zwischen der Profiathletin und der Maschine im Ziel. Also dieses Lockere war da weg. Ne?
Ja.
Und von daher ist alles, was sie auch jetzt an Schritten da tut, irgendwo nachvollziehbar. Weil das wussten wir immer, dass sie ein sehr reflektierter Mensch ist.
Ja, und ich meine, sie hat halt alles, was sie offensichtlich ja auch bedrückt hat und so weiter, auch ja runtergeschluckt und hat das nicht gezeigt. Aber ich meine, genau das, was du sagst, dieses völlig Ausgelassene und so weiter, das ist dann rückblickend nicht mehr da gewesen. Und das finde ich ganz schön erschreckend. Also sie bezeichnet das so, sie sagt auch jetzt im Hinblick auf ihre Zukunft, mein Feuer brennt wie eh und je, doch fast hätte ich mich daran verbrannt. Also sie weiß, dass sie hat irgendwann jetzt gespürt, und da ist die Pandemie sicherlich auch ein Grund dafür, dass sie was ändern muss in ihrem Leben, um einfach glücklicher und zufriedener werden zu können. Und auch das hat sie gesagt, die Pandemie hat mir schonungslos gezeigt, dass ich nicht viel in meinem Leben habe, wenn der Sport wegbricht. Phasenweise lebe ich ein recht eintöniges Leben. Bumm. Das ist ganz schön hart, ja. Aber das ist aber was, wo ich mir auch vorstellen kann, also was auch andere erfolgreiche Profisportler vielleicht so nicht unbedingt unterschreiben würden, weil die dann auch, ja, keine Ahnung, auch, ich meine, sie sagt, sie hat Freunde und Familie und alles gut und so weiter. Aber ich persönlich finde es ganz schön hart, weil ich meine, das ist was dich immer treffen kann. Ich meine, ein Unfall und das Leben ist vorbei, und wenn du dann sagst irgendwie, ich habe nichts in meinem Leben, wenn... Da habe ich mich auch erschrocken, ich ist erst 33. Ne? Ich meine, wie lange hat man die vor Augen und denkt irgendwie so, ja, das ist ja schon seit Jahren und die Beste und so weiter. Aber die, also wenn es ihr gelingt und wenn sie daran Spaß hat, dann kann sie das ja noch über Jahre noch rocken.
Ja, ja. Aber das ist auch ein Riesenunterschied zum Beispiel zu Jan Frodeno, ja, der, wenn da der Sport wegbricht, ja, weil das MRT irgendwann mal sagt, jetzt bitte nicht mehr weiter.
Ja.
Ne? Der ist ein gemachter Mann, ja. Der hat so viele Standbeine, so viele Optionen. Das ist schon hart, wenn man dann auf dem gleichen sportlichen Niveau sagt, da bleibt nicht viel.
Ja, wobei sie ja auch eine gemachte Frau ist. Also
absolut, ja, schon.
Wird auch
so
viel Geld verdient haben in ihrem Leben, dass sie sich darüber keine Gedanken mehr machen muss.
Das Geld ja, aber hat sie gleich eine Anschlussbetätigung irgendwie eine Aufgabe? Ich glaube, Jan Frodeno, der hat eine Aufgabe, der hat eine Mission, der hat auch einen Plan, ja. Der wird uns nie sagen, was sein letztes Rennen sein wird. Ja, das wird er uns irgendwann im Ziel sagen. Aber er hat einen Plan.
Aber auch interessant, eben im Zusammenhang mit der Pandemie hat sie jetzt dann ja ihr Studium wieder aufgenommen. Da haben wir ja auch drüber gesprochen, hat es fertig gemacht in Lebensmitteltechnologie und bildet sich gerade weiter in Neuropsychologie, weil sie einen, jetzt weiß ich gar nicht, wie die Abkürzung, EMBA ist European Master of Business
Administration.
Ja, genau. In Wirtschaftspsychologie anstrebt. Also ein gänzlich anderes Feld, und wo ich mich dann auch denke, wieso, es ist aber schon auch Ehrgeiz, weil sie könnte sich einfach auch zur Ruhe setzen und einfach sagen, ich gebe jetzt mal die Millionen aus, die ich damals bei der Triple Crown gekriegt habe. aber das, also das meine ich auch, also sie ist auch eine, die Ziele hat, aber natürlich auch nicht so öffentlich. Also sehr dramatisch, ihr Vater ist zum Pflegefall geworden jetzt in der Zeit, und es hat ja auch nochmal, sie durchaus auch beeinflusst auch, ne? Und ich, das meinte ich vorhin am Anfang, dass sie das jetzt, glaube ich, für sich tatsächlich auch so als Startschuss sieht, eben für eine neue Karriere. Und ich meine, sportlich haben wir ja gesehen in Dubai, ne, dass sie voll wieder da ist. Und da kommen wir dann ja gleich zu, es stehen ja einige Rennen an, wo sie wieder eine Rolle spielt. Aber jetzt eben für mich wird das, ich werde einen anderen Blickwinkel auf sie haben. Mhm. So, ne, weil das einfach Dinge sind, die man ja bisher nicht kannte. Also ich habe viele Interviews mit ihr geführt schon und so weiter und auch immer wirklich sehr gute und lange und auch was den Sport angeht, sehr ins Detail gegangen, ne? Und wie sie sich auch eingeschätzt hat und so weiter. Aber eben diese private Seite spielte bisher nie eine Rolle. Und ich finde, das öffnet einem schon die Augen. Auch im Hinblick auch daran, und das ist auch ein Zeichen, dass so eine Frage auch drin geblieben ist, dass ihr das sehr viel, also sie wird dann darauf angesprochen, wenn sie jetzt ja nun nicht nur Männer liebt, dass das in dem Land ihres Sponsors, Team Bahrain, ne, dass das in dem Land, ja, dass solche Menschen wie sie da auch Schwierigkeiten haben können. Was das für sie bedeutet. Und da war ihre Antwort, ich wäre sehr enttäuscht, wenn meine Offenheit bei irgendeinem Partner negative Folgen hätte. Und ich finde das auch so, das ist so nach dem Motto, das kann man ja sagen in einem Interview. Und wenn man das dann im Nachhinein lesen würde, könnte man immer noch sagen, ich frage mal meinem Sponsor, die lassen wir mal lieber weg. So, ne? Wir wissen beide, dass es das immer wieder gibt, sowas. Oh ja. Aber gerade die Tatsache, dass das drin steht, finde ich extrem interessant. Das ist, finde ich, auf mich wirkt das so wie, pass bloß auf. So nach dem Motto, wenn ihr mir jetzt blöd kommt, ne, ich nicht mehr mit mir. Ich lasse mir nichts gefallen. So, fand ich sehr, sehr bemerkenswert, dass das da drin steht. Also ja. Das ist, man könnte auch sagen, gut durchchoreografiert, aber der Punkt, den sie anbringen wollte, der ist, finde ich, in allen Punkten angebracht. Ja, so, und deswegen freue ich mich jetzt, sie wieder auf der Rennstrecke zu sehen.
Ja.
Coach Daniela Reef, die sich selbst coacht.
Ja. So, und, ja, da freuen wir uns drauf. Man muss das nochmal so ein bisschen einordnen. Wie gesagt, eine große Schweizer Illustrierte, und in der Schweiz ist sie ja ein absoluter Topstar. Die Schweiz ist ja doch eher im Wintersport sonst zu Hause, außer vielleicht beim Männertennis und noch ein paar anderen Sportarten. Aber Daniela Reef hat da natürlich einen ganz anderen Stellenwert, weil es eben nicht so viele Alternativen im Spitzensport im Sommer gibt da, ja, und von daher dieses Interview sehr hoch aufgehängt, das macht sie natürlich noch bekannter in der Schweiz und man wird auch da weiter über sie sprechen, ja, und das ist schon ein gigantisches Niveau.
Ja, genau, aber eben auch, ich finde es halt auch cool, dass es eben jetzt kommt und nicht quasi zum Ausklang der Karriere, was ich euch immer schon mal sagen wollte, sondern dass es quasi, dass sie sagt, jetzt beginnt der nächste Teil, Freunde.
Ja.
Also jetzt wollen wir mal sehen, wohin uns das noch führt.
Ja, und sportlich beginnt auch der nächste Teil. Wir haben über Jan Frodeno gesprochen, der ja bisher die Challenge-Schiene gefahren ist mit 2 Siegen. Daniela Reef ist eingestiegen beim Ironman 73 Dubai als Siegerin und ist am Samstag wieder am Start beim Ironman 73 in St. George, Utah. Das ist das Rennen, wo auch, oder die Strecke, wo auch im September die 73 Weltmeisterschaft stattfinden soll. Ein sehr prominentes Starterfeld und das können wir schon mal hier erwähnen. Ironman hat angekündigt, das Ganze live zu übertragen. Ironman hat gestern verkündet, 18 Rennen im Jahr 2021 live auf Facebook Watch. Ich habe nirgendwo was von Kosten gelesen, da hat uns die Challenge ja so ein bisschen überrascht mit Miami, das ist dann auf einmal 2,99 € kostete oder so. Ironman hat da ja eine gewisse Routine mit Live-Übertragung, auch mit Studio, mit Moderation, mit allem drum und dran. Es soll am Samstag losgehen, im Mai auch noch weitergehen mit dem großen Ironman in Tulsa, der Nordamerika-Meisterschaft. Auch die 73-Geschichte jetzt in Utah ist Nordamerika-Meisterschaft, dementsprechend lukrativ das Rennen und stark das Starterfeld. Und bei den Frauen beginnen wir da jetzt mit den Mädels, mit den Frauen. Daniela Reef, die Nummer 1.
Nein, die Nummer 2.
Die Nummer 2.
Ja, sie ist die Nummer 2. Nummer 1 ist nämlich Holly Lawrence.
Ja, Holly Lawrence, die einzige, die so ein bisschen in die Domäne bei den 73-Weltmeisterschaften von Daniela Reef eingreifen konnte in den letzten Jahren. Die hat die 73-WM in Mululuba gewonnen.
Genau. 2016.
Genau.
Holly Lawrence hat nämlich gewonnen im letzten Jahr. Nicht im letzten Jahr, sondern 2019, also in der letzten Ausgabe. Deswegen gebührt ihr die 1 und dahinter Daniela Reef, ja. Insgesamt kann man sagen, ja, unfassbar starkes, unfassbarer großes Feld auch. Also sowohl bei den Frauen als auch nachher bei den Männern. da ist einfach extrem viel zusammengekommen.
Ja, also rund 40 Frauen. Die Startliste ist nicht ganz durchgehend besetzt. Da fehlen dann einzelne Startnummern. Aber das ist echt ein richtig großes Profifrauenfeld. Natürlich die allermeisten Starterinnen aus den USA, aber eben auch die internationale Elite am Start. Keine deutsche Profifrau gemeldet.
Nee.
Ne? Aber gehen wir es mal durch. Holly Lawrence, wie gesagt, mit WM-Titel schon dekoriert und Vorjahressiegerin auf diesem Kurs. Daniela Rief, über die haben wir lange gesprochen. Paula Findlay.
Findlay, das D ist stumm, würde man bei Django sagen.
Genau, da haben wir neulich auch einen Hörerhinweis bekommen.
Vielen Dank dafür.
Genau, vielen Dank dafür. Paula Findlay aus Kanada, die uns überrascht hat, also mich zumindest bei der Challenge Daytona, bei der PTO-Weltmeisterschaft, wo sie dann in Miami nicht anknüpfen konnte, aber sie ist wieder am Start jetzt.
Ja.
Ja, und eine, die man immer auf der Uhr haben muss.
Auch gute Erinnerung, die ist nämlich Zweite geworden 2019 hinter Holly Lawrence in St. George.
Ähnliche Vergangenheit wie Daniela Rief, auch mal eine kurze Zeit lang die Kurzdistanzen der ITU, wie sie damals hieß, heute World Triathlon, dominiert. Ja, und dann nicht so nahtlos übergegangen, war mal ein bisschen weg, ist wieder da und ja, eine, mit der man immer mal rechnen muss.
Ja, auf jeden Fall. Auch sehr aktiv auch auf YouTube, hat mit ihrem Partner einen großen YouTube-Kanal, wo sie auch mal Einblicke in ihr Training gibt und so. Mhm. Ja, war ich ein bisschen neidisch, die haben einen Pool geliefert bekommen, so ein Master-Spa-Pool, weißt du, den sie alle haben jetzt. Das ist, glaube ich, schon eine ganz coole Geschichte. Ja. Ja, und so aus dem Einblick, um die ersten beiden nochmal aufzunehmen, bei Holly Lawrence ist tatsächlich für mich echt ein großes Fragezeichen. Also man weiß natürlich, was sie drauf hat. Sie selbst sagt, sie ist happy mit dem Stand, den sie gerade hat, aber sie weiß auch, dass der noch weit entfernt ist von der angestrebten WM-Form. Das ist das, wo sie ihr Auge drauf hat und gesagt hat, da will ich auf jeden Fall richtig gut sein, aber schwer motiviert natürlich auch durch das Feld. Sie hat dann irgendwie geschrieben, thanks Daniela, dass du dich hier angemeldet hast, mit einem Smiley, der so an die Decke guckt und irgendwie einem Lachenden noch daneben. Das ist natürlich immer die Frage, ne? Du suchst dir ein Rennen aus und du denkst irgendwie so, ja, da würde ich vielleicht gerne hin. Und dann kommt Daniela Rief. Kann schwer werden, ist so wie mit bei Jan Frodeno, ne? Mhm. Wo, wenn man sagt, so irgendwie, wenn der auf der Liste steht, Sebastian Kienle hat es mal gesagt, sowieso schon schwer genug, einen Ironman zu gewinnen, aber wenn dann noch Jan Frodeno auf der Liste steht, dann tja,
ja.
Schwierig. Aber es ist natürlich, Daniel Rief ist natürlich nicht der einzige Faktor jetzt hier, aber ist die Frage. Also Holly Lawrence ist tatsächlich für mich ein Fragezeichen, da ist auch viel möglich.
Ja, absolut. Sie ist nicht die einzige Britin, Emma Pallant ist am Start. Auch immer mal gut fürs Podium, auf jeden Fall.
Ja.
Ne?
Ist direkt durchgestartet von Florida. Also es haben ja jetzt einige, haben entweder eben dieses Double mitgenommen, Texas, Ironman 73 Texas und dann Florida hinterher, machen jetzt Pause, um dann wieder Richtung Tulsa zu gehen. Oder genau. Einige haben halt Florida gemacht, machen jetzt St. George. Oder auch viele machen jetzt St. George, nur St. George und dann Tulsa, also als direktes Kombipaket. Das ist jetzt wirklich bei ganz, ganz vielen, dass du es liest, dass sie sich diese Kombi rausgesucht haben.
Ja, 3 Wochen ist ja auch für einen Profi ein idealer Abstand. Stand, ja, jetzt mal die Form antesten, ja, kann man sich am Ende immer noch entscheiden, geht man noch mal ein bisschen mehr, um noch mal $1,000 mehr mitzunehmen oder sich für die 73 WM zu qualifizieren oder sagt man, nee, mein Schwerpunkt ist eher der Weg Tulsa und dann Kona,
ja.
Wird spannend.
Ja, dass sie in Form ist, haben wir gesehen in Florida, den Sieg eingefahren da, ja, da darf man sicher sie auch zu den Favoriten zählen, auf jeden Fall, ja.
Ja. Sarah Crawley aus Australien möchte da noch, bevor wir zu den ganzen Amerikanerinnen kommen oder auch nicht kommen, wir müssen sie nicht alle durchgehen, aber
ja. Sarah Crawley ist für mich auch in diesem Jahr auch so ein bisschen Wundertüte, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Also man, auch da weiß man ja, was sie auf der Langdistanz drauf hat auch und so und hatte jetzt aber auch schon Auftritte, die jetzt noch nicht so durchschlagend waren. Interessant bei ihr ist, dass sie in St. George wohnt jetzt. Sie ist quasi Heimspiel seit diesem Jahr. Also sieht man auch, wer ihr auf Instagram folgt. Ich habe das ehrlich gesagt am Anfang gar nicht geschnallt, dass sie da wirklich wohnt. Ich habe gedacht, sie hat einfach das als Winterquartier sich so gesucht irgendwie.
Liebe wegen oder?
Das ist eine gute Frage. Vielleicht auch des Sports wegen. Ich meine, die ist ja, die Ecke ist ja unfassbar.
Ja.
Und allein wie viele Nationalparks da an der Strecke liegen und was für welche.
Ja.
Das ist echt Wahnsinn. Aber ja, man sieht sie da halt eben viel Radfahren, viel Drohnenbilder, viel Laufen über die roten Felsen. Ja, also Heimspiel.
Ja. Ja, ansonsten die Amerikanerin, Meredith Kessler, Sky Mönch, die Frankfurt-Siegerin, amtierende. Das letzte Rennen, genau. Carrie Lester, Lindsay Corbin. Also alles da, was Rang und Namen hat.
Ja, vor allen Dingen auch, was jetzt in den letzten Wochen und Monaten auch für Spektakel gesorgt hat. Ne? Sky Mönch auch, die hat sich nämlich auch dieses Utah und Tulsa-Paket rausgesucht, hat in Texas gewonnen. Da hat man ja auch gesehen, ne? die ist auch gut drauf. Also von daher, wird spannend. Ich habe vielleicht mehrere gefunden, die gesagt haben, dass das auf jeden Fall der Lieblingskurs ist in Utah. Jenny Metzler hat es gesagt, ist ihr Lieblingsrennen. Von wem habe ich es noch gesehen? Carrie Lester hat es auch gesagt, sie freut sich endlich mal auf ein Rennen mit Bergen. Also sie trainiert das ganze Jahr in Bergen und jetzt, nur im Rennen kann man es nicht unterbringen. Und jetzt ist endlich mal eins, wo ein richtig schöner Anstieg drin ist und dass sie sich da austoben kann.
Ja.
Ich meine, das gilt für Daniela Rief ja auch. Ich meine, die hat zum Beispiel auf Gran Canaria jetzt ihr Trainingslager gerade beendet, ne? Wo man ja gedacht hätte, wird sie vielleicht auch in Gran Canaria an den Start gehen, aber nein, das war anders geplant, auf jeden Fall.
Ja,
Von ihrem Coach.
Ja.
Daniela Rief. Ja.
Ja, kommen wir zu den Männern. Auch da absolute Top-Besetzung. Aus deutscher Sicht interessant. Andreas Dreiz, ja. Steigerung, ja. Fünfter Platz war es in Texas, dritter Platz in Florida.
Ja.
Große Frage, geht's da weiter nach oben? Das Feld ist eher noch anspruchsvoller. Also
ja, das kann man, glaube ich, so sagen.
Ja. Ne? Wie gesagt, schon zwei Rennen jetzt in nicht so langer Zeit in den Knochen. Aber er zieht das durch mit seiner Nordamerika-Tour, hat er ja im letzten Jahr schon begonnen und da sind wir mal sehr gespannt. Also den kennt man da inzwischen.
Ja, natürlich. Also auch aufgrund seiner Leistungsfähigkeit. Ne?
Ja.
Ich finde es insgesamt bei den Männern, also da ist es tatsächlich, da muss man sich im Vorfeld eigentlich jetzt schon dafür entschuldigen, falls wir jemanden vergessen haben. Sagt uns ruhig, wen wir vergessen haben, aber das wird uns garantiert passieren, weil es ist so unfassbar zusammengepackt. Und auch mit so vielen Namen gespickt, die sich auch tatsächlich was ausrechnen, dass ich sehr, sehr froh bin, dass das übertragen wird. So. Ja, das ist halt wirklich so. Du hast es gesagt, Andreas Dreiz, einfach mal aus deutscher Sicht kann man sagen, fangen wir mal mit ihm an. Ich bin gespannt, ob der Kurs, also ich meine, es sind natürlich noch mehrere, die harte Kurse auch angehen können, aber ist ja auch als exzellenter Radfahrer bin ich sehr gespannt, ob er da die Akzente setzen kann. Ne? Also die er braucht, um dann eben auch wegzukommen, um dann im Lauf was reißen zu können. So, weil ich meine, auch hier kommen wir ja gleich zu, wenn wir die Namen durchgehen, haben wir eben alle Szenarien. Wir haben die vielleicht, also die es auf dem Rad auch richtig schwer machen können, richtig was drauf haben. Wir haben die von hinten auflaufen werden oder die vom Rad weiter nach vorne fahren werden und dann noch einen schnellen Lauf hinten drauflegen können und so. Also für alle Eventualitäten hier Menschen dabei auf der Liste, definitiv.
Ja. Startnummer 1 ist bei den Männern die Startnummer 46. Da hat man den Frauen den Vortritt gelassen. Startnummer 46 hat Rudi van Berg.
Richtig, der Sieger von 2019.
Ja.
Ja.
Ne, der Mann mit den vielen Nationalitäten, sag ich mal, der schon überall gelebt und gewohnt hat und so in Nizza lange zu Hause gewesen oder groß geworden. Ne, Lionel Sanders.
Ja. Da muss man ja schon fast nichts mehr zu sagen. Ja, da haben wir alles schon dazu gesagt in dieser Saison. Interessant fand ich, dass er gesagt hat, dass er jetzt nach seinem Sieg in Texas keine perfekte Regeneration hatte. Also er ist tatsächlich auch jemand, der das dann offenlegt, der gesagt hat, so schon ganz schön haarig gewesen, so, weil auch das Trainingspensum ja weitergeht und mache ich mir trotzdem jetzt wenig Gedanken drum, dass er da eine gute Rolle spielen wird.
Ja. Ben Hoffman, schon mal als Zweiter auf Hawaii über die Ziellinie gelaufen. Er war für mich so ein bisschen weg zwischendurch, aber der ist wieder so, startet überall, setzt seine Akzente, aber...
Wollte ich gerade sagen, also ist jetzt nicht so als Vielstarter irgendwie aufgefallen jetzt. Also er hat jetzt nicht alles mitgenommen, aber ist trotzdem sehr, sehr eifrig natürlich, auch in dieser Trainingsgruppe da in Tucson. Ich habe aufgeschrieben... geheim, in Klammern mit Favorit, Fragezeichen. Auch so ein bisschen Wundertüte. Zuzutrauen ist ihm alles, immer. Auch bärenstarker Läufer. Mir fehlt noch so ein bisschen so die letzte Überzeugung. Aber das haben wir auch schon oft drüber gesprochen, ne? Dass man sich manchmal auch irgendwie so bei seinen Picks dann irgendwie auch dann davon verleiten lässt, wer am meisten trommelt irgendwie so. Ne? Und das ist jetzt erst nur das genaue Gegenteil von einem Trommler. Aber man weiß ja, zu was er fähig ist. Also von daher bin ich da sehr gespannt drauf.
Ja, absolut. Ne? Ben Canute ist eher so ein Trommler, oder?
Nö.
Ich erinnere mich an das Porträt, was Simon mal über ihn geschrieben hat bei uns in der Triathlon. So jetzt vielleicht nicht vor diesem Rennen speziell, aber er ist schon einer, der
ist natürlich einer,
sich auch inszeniert.
Ja, der auch Aufsehen erregt so ein bisschen, ne? Mit seiner Stars and Stripes Kappe und so. Aber Trommler, also ich würde dann aber, wenn, dann würde ich würde es positiv sehen. Also ich würde sagen, wenn, dann trommelt er positiv. Ist kein Angeber. Sagen wir mal so. Und vor allen Dingen ist er natürlich auch einer, der es auch durchaus auch untermauern kann, was er da macht. Und der hat nämlich in der Tat eine ganz interessante Rennkombi jetzt, ne? Also ganz anders als viele anderen. Heißt das, seine wichtigen Rennen, die er jetzt auf dem Plan hat, sind St. George und dann Yokohama. Denn er hat immer noch die Olympischen Spiele auf dem Plan. Da will er hin. Also das ist immer noch der Plan. Er schielt da auf die Mixed Relay und ist jetzt mit seinem Platz 2 in Texas, wo er dann noch sich vorbeigesneakt hat, quasi so auf den letzten Metern. Definitiv einer, der da jetzt auch deutlich auch zu den Favoriten gehört, würde ich sagen. Ich meine, er hat sich das ja bewusst ausgesucht und seine Renngestaltung ist halt auch immer Attacke, ne? Also vorne weg und dann haben wir jetzt auf Gran Canaria gesehen, dass das nicht das Schlechteste sein muss wieder und dass das auch sehr zum Erfolg führen kann, aber klar, guter Schwimmer und dann gucken, wofür es reicht. Und das haben wir ja auch schon hier besprochen, was mir bei ihm gefällt, ist halt eben dieser Kampfgeist, ne? Dann irgendwie auch, wenn es Positionswechsel gibt, dann eben nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern einfach dann zu sagen, so, ja, dann abfahren. Mal gucken, vielleicht reicht es trotzdem noch bis ganz hinten. Und ich finde diese Olympia-Komponente halt auch sehr, sehr spannend.
Ja, absolut, ne? Ja. Ja, jetzt habe ich vergessen abzuhaken hier. Ich meine, es sind noch so viele Namen auf dieser Liste, ja. Sam Long, Matt Hansen, die Amis, die so richtig für Stimmung sorgen, ne?
Ja, also ich meine, gerade Sam Long ist natürlich, also der hat ja auch dieses Paket sehr bewusst gewählt, auch dann eben jetzt dann auch mit St. George und dann auch Tulsa. Das ist, glaube ich, da, wo er es richtig krachen lassen will.
Ja.
Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendjemanden gibt, der noch heißer ist, gerade auf dieses Rennen. Also es ist ein fünfter Start, war ich ein bisschen überrascht auch, aber also der weiß ganz genau, um was es da geht.
Aha.
Und natürlich gilt es immer darum, das dann am Renntag auch auf die Straße zu bringen, aber der ist extrem heiß. Also wer ihn verfolgt, so Social Media. Aber ich meine, gut, der mit Selbstbewusstsein ist er schon immer ausgestattet gewesen. Aber das wird sehr, sehr spannend, ob er da jetzt tatsächlich auch mal ganz nach vorne kommen kann, ob da die Kraft mal für reicht. Ja, Matt Hansen ist, glaube ich, auch einer, der, wo wir wissen, wie seine Rennen laufen. nämlich Laufen ist das Stichwort, sehr, sehr schnell von hinten ran laufen und manchmal dann eben auch ganz nach vorne. Und der schielt auf jeden Fall auf die WM halt und sieht das halt auch hier als Generalprobe. Also haben auch einige gesagt, also dass sie wirklich sagen, dass sie sehr gespannt darauf sind, wie der Kurs ist und so weiter. Und ja, meistens die, die da nicht so ganz laut getrommelt haben, die auch gesagt haben, irgendwie so, ja, jetzt ist ganz okay, aber im was zählt es die WM, so, ne, um schon so ein bisschen den Winter rauszunehmen, bin ich gespannt.
Ja. Ja, wen haben wir noch? Wir haben noch zwei Dänen. Wir haben noch Magnus Ditlev und Daniel Beckegaard. Also richtig coole Kombi, ne?
Voll.
Ne? Auch eine coole Kombi jetzt zum Beispiel. Wir haben das ja schon gesehen. Stell dir mal diese Kombi vor. Allein schon auf dem Rad, wir haben Sanders, wir haben Dreiz, wir haben Ditlev, da kommen dann noch so welche dazu wie, wo bin ich gerade, jetzt bin ich gerade verrutscht in der Liste hier, Maurice Clavel, der ja auch gerne mal auf dem Rad Akzente setzt, ja, also
ja, die Liste wird lang, ne? Ich bin sehr gespannt, wie halt eben dieser Kurs, der bewusst dann ja eben gegen Ende halt eben hochgeht, ne, wo dann die Höhenmeter, und dann geht's halt schnell runter nochmal ins Ziel. Aber ob sich da eben was ergibt, so,
ja,
da,
ja.
Das wird sehr spannend. Aber ja, mein Magnus Ditlev, du hast gesagt, finde ich ganz interessant, er hat es jetzt nochmal im Rückblick nochmal gesagt, in Florida hat er ein DNF gehabt. Aber er hat sich bis dahin sehr, sehr gut gefühlt. Also er ist irgendwie in der Wechselzone in Steinchen getreten und das hat ihn dann danach behindert, sodass er aussteigen musste. Aber er hat sich bis dahin sehr, sehr gut gefühlt und auch hatte das Selbstbewusstsein zu sagen, wieso, das war auf jeden Fall der Schritt in die richtige Richtung. Ja, so regenerationstechnisch kann das ja auch helfen, dann, wenn das Steinchen dann raus ist, dann eben jetzt wieder richtig anzugreifen. Und ja, und Daniel Beckegaard fand ich total spannend. Irgendwie so, wenn man so bei ihm guckt, war ich mir gar nicht so sicher, ob er tatsächlich überhaupt teilnimmt. Weil er steht zwar auf der Startliste, aber man hat jetzt gar nicht so viel gehört, so irgendwie in die Richtung. Also ist bei mir zumindest nichts angekommen. Und dann bin ich mal so ein bisschen durch die Kommentare gescrollt und dann, weil er war auch was von Tulsa die Rede war und irgendwie so, ne, Vollgas auf Tulsa. Und dann hat Sam Long ihn irgendwann mal gefragt, ob man sich denn auch in St. George sieht und seine Antwort war, auf jeden, und hat die heiße Flamme dahinter gemacht. fand ich ganz interessant. Also entweder, ja, er versucht Sam Long aus der Ecke zu bringen oder aus der Reserve zu locken.
Ja.
Oder er hat sich das wirklich so mit damit reingeschrieben, so dass er da schon mal so ein bisschen was abfackeln will.
Ja, ja. Ja, dann haben wir Paul Rüttmann, schnellste Radzeit in Dubai gefahren vor ein paar Wochen, ja, aus Österreich. Das ist auch spannend dann, ob das so ein One-Day-Hit-Wonder war oder ob der hier bei den Namen da auch nochmal Akzente setzt.
Ja, und also die Kurse sind natürlich gänzlich unterschiedlich.
Völlig, ne? Ja.
Und das wird gut zu sehen, ob man dann eben, ja, wenn es jetzt halt richtig, also wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist ja quasi der erste Teil der Strecke ist so Rolling Hills, wie man so schön sagt, ne? Und dann wird's flach und schnell und dann geht's hoch. So, und ja, das kann natürlich so ein bisschen auch mal für Bewegung sorgen in so einem Feld, ne? Nicht immer dieses stumpfe Hintereinanderfahren und irgendwie so, ja, jetzt sind wir die Gruppe und jetzt bleiben wir so auch zusammen und der Doofe, der vorne die Pace macht, der hat nachher nicht mehr die Kraft fürs Laufen. Sei ehrlich, das ist manchmal so oder häufig so, ne? Wenn du nicht wegkommst, dann bist du der Dumme, wenn du da vorne die Pace machst. Tja, das könnte jetzt anders sein.
Ja. Dann haben wir die Belgier, Bart Anouts und Peter Heimerich.
Peter Heimerich kann ich mir nicht vorstellen, dass er, also der...
Der ist gerade anders unterwegs.
Ja, ne? also das ist wahrscheinlich auch ein Überbleibsel, aber habe zumindest nichts anderes gehört. Aber Bart Anouts, ja, in seiner... Wir hatten das ja schon, dass er sehr, sehr, sehr zurückhaltender Typ ist und so. Der ist auf jeden Fall da und sein enthusiastischer Kommentar dazu, wo andere einen halben Roman schreiben, wie motiviert sie sind für das Rennen, steht bei Bart Anouts halt Chasing for More.
Ja.
Nach seinem Sieg in Florida.
Ja.
So. Aber ja, Obacht, ne? Bart Anouts war Zweiter 2019. Also auch der weiß, was da zur Sache geht. Aber man darf vielleicht auch das Rennen von 2019 auch überhaupt nicht so, wobei da auch viele Namen, ne? Sam Long war Fünfter, Ben Hoffman war Sechster, Sebastian Kienle war Siebter damals mit Zeitstrafe. Man darf es aber trotzdem, glaube ich, nicht so vergleichen. Das ist zum Beispiel, Rudi van Berg hat das auch gesagt, er glaubt, dass dieses Jahr, der er gewonnen hatte 2019, eine viel stärkere Leistung notwendig ist, ja, um zu gewinnen als 2019. Ja. Und da war ja, das war ja keine Laufkundschaft, die da unterwegs war. Aber ich glaube, dieses Jahr, und das haben wir ja vorhin auch schon gesagt bei den Frauen und auch jetzt bei den Namen, die wir jetzt durchgegangen sind, das sind ja die, die im Moment die Musik machen. Und die sind einfach fast alle da.
Ja, ja.
Also echt schon sehr, sehr krass.
Ja. Ein paar Deutsche wollen mit musizieren. Frederik Hennes, ja, gerade gut gestartet in die Saison in Florida. Über den haben wir da schon gesprochen. Dann haben wir Maurice Clavel eben schon erwähnt.
Ja, habe ich nichts gehört. Mhm. Muss man gucken.
Ja. Auf der Startliste steht noch Michael Rehlert, wo wir nicht an einen Start glauben.
Nee. Und trainiert in Rostock zumindest jetzt gerade noch. Ja. Also würde mich wundern, wenn er jetzt noch schnell den Flieger nimmt und das macht.
Genau.
Wer aber da ist, ist Florian Angert.
Florian Angert, ja. Der trainiert da schon, postet spannende Fotos von sonnigen Wüstenlandschaften. Ja, Andreas Dreiz, über den haben wir gesprochen. Wer fehlt auf der Startliste, ist Sebastian Kienle. Da waren viele von ausgegangen. Das ist ja sein Rennen da. Da hat er Erfahrung. Und das ist natürlich auch, wie gesagt, die Generalprobe für die 73-WM. Ich habe immer so das Gefühl, so das erste Rennen von Sebastian Kienle verschiebt sich immer Stück für Stück. Momentan ist da geplant Challenge St. Pölten oder Riccione. Da scheint was im Busch zu sein. Der kommt nicht so richtig auf die Füße.
Ja, also er hat es ja auch schon öfter mal auch durchblicken lassen, dass seine Achillessehne ihm Probleme macht. Kann man nur die Daumen drücken, ne? Aus sportlicher Sicht, dass er auch und ja auch aus persönlicher, dass er das in den Griff kriegt, weil das sind natürlich, ja, du kannst ja noch so fit sein, dass, ja, wenn dich sowas ausbremst, dann hilft wahrscheinlich nur Geduld. Und ich meine, wer wüsste das besser als er? Ich meine, der hat da schon so viel dadurch und ist auch schon so oft zurückgekommen, so dass ich mir das durchaus auch vorstellen kann, dass ihm das diesmal wieder gelingt. Ist natürlich aber schade, ne, wenn du eigentlich, und er hat ja gerade diese Rennen auch sich häufig dann auch genommen, um dann in dieser Zeit fit zu sein und irgendwie für die Ziele durchs Jahr das so mal als schöne Baustellen genommen und als so, wie sagt man, Meilensteine. Wenn dir das dann so wegbricht, ne? Weil ich meine, es gibt ja auch natürlich auch Athleten, die sagen so, ja, ich habe das jetzt nicht auf dem Schirm, ich will da nicht in den USA starten und mich mit denen allen, ich fahre weiter mein Ding und guck Richtung Ende des Jahres. Aber er wäre ja schon einer gewesen, der das auf jeden Fall gemacht hätte. Und von daher ist es, ja, ist schade.
Ja. Ja, tolles Starterfeld.
Ich Wahnsinn. Sag
mal, das ist so das Starterfeld. Da starten junge Leute, die etwas Erfahrenen. Da bleiben noch wenige über, starten am gleichen Tag, nee, einen Tag später in Mexiko, in Cancun. Ein Mitteldistanz der Challenge Family. Allen voran Javier Gomez, der,
der hat da sehr gelitten im Trainingslager. Also der ist auch schon längere Zeit da und er sagt, ich meine, gut, wer weiß, für was es gut ist.
Ja.
Also für das Rennen garantiert ist es gut, ja. Also sich da zu adaptieren. Aber er hat gesagt, da in der, also Intervalle in der Hitze und in der, also in der Schwüle vor allen Dingen, also er hat schwer gelitten.
Ja, das war
sehr herausfordernd.
Ja. Dann ist der bei der Dänenriege jetzt noch fehlte in St. George. Patrick Nilsson startet in Mexiko. Andy Potts. Ja, auch eher so im Spätherbst seiner Karriere. Michael Weiß, auch schon über 40 Jahre aus Österreich, und Rudi Wild aus der Schweiz.
Ja.
Das sind so die Namen, die da ins Auge gefallen sind, was Mexiko betrifft. Das Frauenfeld eher, gibt es wenige, über die man groß sprechen muss. Die sind doch deutlich mehr Richtung Utah orientiert.
Unterwegs. Ja, das ist einfach komplett irre. Eigentlich, was da am Start ist.
Ja, wie gesagt, das Ganze live auf Facebook Watch am Samstag ab 14.50 Uhr. Zieleinlauf dann gegen 18.30 Uhr. Wetterbericht ist noch durchwachsen. Vielleicht passt es ja in das ein oder andere Rollenprogramm.
Ich habe übrigens gerade mal geguckt, Patrick Nilsson ist Schwede. Es hat nicht ganz sofort gereicht, um dir sofort in die Parade zu fahren. Ja. Aber bevor jemand schreit.
Challenge führt ihn tatsächlich als Däne.
Ja, kannst du mal sehen.
Ja,
kannst gut, du mal sehen. Das aber auch total, ich weiß, warum du ihn da einhörst, weil er beim Tor Beach Triathlon letztes Jahr in Dänemark so performt hat.
Ja. Ja, das Ganze macht jetzt Lust auf die Saison, die ja hoffentlich gipfeln soll am 9. Oktober beim Ironman Hawaii. Und da muss ich so ein bisschen was richtigstellen, weil ich den Eindruck hatte, dass es doch noch nicht so viele Deutsche sind, die da schon ihren Haken und ihre Kreditkarte und so weiter bemüht haben, um im Starterfeld zu stehen, zumal es ja die Option gab für alle Qualifizierten für das Jahr 2020, dass sie sich überlegen können, starten sie in 21 oder 22. Wir wissen von Einzelnen, die auf 22 gesetzt haben, aber so in der Größenordnung sind das tatsächlich nur so 10%, die gesagt haben, okay, dann gönne ich mir noch ein Jahr mehr. Ich glaube nicht an 21 oder ich habe privat was anderes vor in dem Jahr, ich starte erst 22. Es sind tatsächlich schon 85 Deutsche oder 86 Deutsche qualifiziert für den Ironman Hawaii. Darunter sind auch ein paar Profis auf der Startliste, noch nicht die quasi ihr Verifikationsrennen nicht machen mussten. Die sind in der Liste noch nicht aufgeführt. Ja. Aufgeführt. Also Anne Haug, Jan Frodeno, Sebastian Kienle, Patrick Lange, die dürfen alle starten. Die müssen auch nichts mehr bestätigen, stehen aber auf der Liste nicht drauf. Aber es sind, wie gesagt, auch rund 80 deutsche Age-Grupper, die dieses Jahr auf Hawaii am 9. Oktober auf der Liste stehen.
Und da kann man ja ziemlich sicher sein, dass da noch welche dazukommen.
Ja.
Also wo auch immer sie sich qualifizieren, aber das fand ich jetzt auch noch einmal ganz kurz noch zurück zu St. George. Das ist eine unfassbare Zahl von Slots, die da vergeben wird. Ich war gar nicht mehr richtig auf dem Schirm, aber weit über 100.
Also, ja, Wahnsinn. Ja. Die gehen auch alle weg, ja, weil wer da startet, das werden ja auch viele Locals sein bei den Age-Gruppern.
Ja.
Die müssen nicht weit reisen für die WM dann in der Heimat.
Ja. Ne?
Ja, ich habe mal ein bisschen durchgeguckt. Ein paar Namen sind mir da ins Auge gefallen.
Ja, cool.
Und zwar der jüngste von allen Deutschen, die bisher qualifiziert sind, ist unser Simon.
Ist echt so?
Ja, aber der startet ja nicht mal mehr in der jüngsten Altersklasse. Der Traum ist ja geplatzt für ihn, so in der jüngsten Altersklasse an den Start zu gehen. Ja.
Ich glaube da, ja. Ja, aber er liebt ja die Herausforderung.
Er liebt also Herausforderung. Ne? Es sind, wie gesagt, es ist dann auch kein Deutscher bisher und keine Deutsche in der jüngsten Altersklasse qualifiziert. Weil Simon hatte sich in der jüngsten Klasse qualifiziert und durch die Verlegung ist er dann eine weitergerutscht. Und von daher ist da noch niemand dabei. Simon hat, das können wir noch mal kurz aufgreifen, der hat ja neulich sich nominell von der Zeit her qualifiziert für die deutschen Meisterschaften über 10.000 Meter auf der Bahn. Er ist im Outdoor gelaufen, ja, die Quali-Norm ist ja gelaufen. Es gibt aber nur, ich weiß nicht, ob du es besser im Kopf hast, ich glaube 32 Startplätze und er ist im Ranking auf Platz 36 in Deutschland mit der Zeit.
Ja, genau.
Ne, das heißt, die Normzeit hätte gereicht, aber das Starterfeld ist voll.
Ja.
Ja, und so hat er eins der Kriterien mit Bravour gemeistert, das andere nicht, aber ich habe ja mit den Ohren geschlackert, er hat irgendwie gepostet gestern seine letzten beiden Trainingswochen, hat er dann genutzt, um dann eher so Umfänge, die für Hawaii in Frage kommen, zu laufen. Der ist über 120 Kilometer gelaufen in 2 Wochen und zwar nicht in 14 Tagen, sondern jeweils zweimal hintereinander in 7 Tagen. Ne?
Also total verrückt.
Das ist echt krass, ja. Plus 350 Radkilometer im Schnitt. Also der ist echt auf Kurs, würde ich sagen.
Student müsste man sein. Nein, das ist ja gemein, der hat auch schon so viel trainiert, als er hier Vollzeit gearbeitet
genau,
hat.
Also genau.
Von daher, alles cool.
Ja, also wie gesagt, Simon vertritt hier den Norden. Wer auch den Norden vertritt, ist Victoria Best. Die hat sich nämlich auch schon sehr früh qualifiziert. Die war Overall Age-Group-Siegerin beim Ironman Wales 2019, das ist ja nun ein Rennen, was klimatisch und landschaftlich ein kompletter Gegensatz zum Ironman Hawaii ist, wollte auch dann 2020 starten. Das ist ja eins der Rennen, die vor dem Ironman stattfinden, aber als Quali dann erst fürs nächste Jahr.
Genau, in so einem gleichen Umfeld mehr oder weniger. Ne? Ist ein ganz spätes Rennen immer.
Genau, ja. Genau. Ja, ja. Das ist ja ähnlich wie Hamburg dieses Jahr. Hamburg wird ja auch ein Quali-Rennen für die Age-Gruppe zumindest für 2022 sein. Ja, also man kann sich dieses Jahr in Hamburg nicht für den Ironman Hawaii qualifizieren. Das gilt für die Age-Gruppe. Bei den Profis wird es wohl so sein, dass da noch Slots vergeben werden. Wir wissen aber noch nicht, ob es auch ein Männerprofi-Rennen geben wird. Ne, da warten wir noch ab. Ja, wen haben wir noch am Start? Wir haben den Jüngsten genannt. Der älteste deutsche Qualifikant bisher ist Reinhard Drogler mit 71 Jahren. Ne? Otto noch nicht auf der Liste, für dieses Jahr auch unwahrscheinlich.
Nee, für dieses Jahr auf keinen Fall. Der kriegt neue, also Otto Tilkowski, unser
Bundes-Otto,
genau. Der lässt sich die Knie machen, damit er quasi in der, wenn er 80 wird, in der neuen Altersklasse dann Weltmeister werden kann.
Genau. Was für ein Lebensplan,
ja.
Dass wir jetzt die Knie machen, ne?
Ja, also jetzt ist die Zeit dafür. Ich meine, muss er ja sowieso, aber dann bricht er nicht über nichts übers Knie, sondern sagt er, dann kann er auch noch warten, bis er dann die nächste Altersklasse erreicht.
Ja.
Und dann kann er da Gas geben.
Ja. Dann haben wir am Start Knut Schneider, ist mir aufgefallen in der Starterliste. Den wirst du nicht kennen. Ich kenne ihn, der trainiert nämlich nach den Power and Pace Plänen.
Sehr gut. Guter Mann.
Genau.
Gute Aussichten. Bin ich sehr gespannt.
Auf jeden Fall. Dr. Michael Passinger, ein sehr interessanter Mann, den habe ich kennengelernt.
Das sagt mir irgendwas.
Ja, der Sportzahnarzt.
Das war's.
Genau, das ist der Zahnarzt, zu dem sie alle hingehen. Ja, egal aus welcher Sportart, der macht nämlich Performance-Schienen.
Ja.
Ja, der hat mir da, ich habe den kennengelernt im letzten Jahr im Trainingslager auf Fuerteventura, der war schon oft auf Hawaii am Start, der hat mir Videos gezeigt, ist immer die Frage, wie viel Psychologie ist das, wie viel Anatomie, wie viel Physiologie, aber der passt Performance-Schienen für den Mund an, die man im Rennen trägt, ja, also nicht so Knirschschienen für die Nacht, sondern Schienen, die man im Mund trägt während des Rennens und die den ganzen Körper so entspannen, dass er zur Höchstleistung in der Lage ist, weil über den Kieferzustand der ganze Körper wieder ins Lot kommt. Ja, also er ist da sehr auch vernetzt unter den deutschen Sportzahnärzten. Das hat also wirklich eine hohe Bewandtnis. Ich habe da lange auch mit Laura Zimmermann drüber gesprochen, die ja auch Zahnärztin ist und Profi-Triathletin, die auch bei ihm war und die da absolut von überzeugt ist, dass das durchaus Sinn macht. Der war auch lange Sportzahnarzt des Ironman oder der offizielle Rennzahnarzt des Ironman Frankfurt, wo ich mich auch gefragt habe, wofür braucht man das? Aber er sagt dann, ja, da kommen viele aus dem Ausland angereizt und merken dann auf einmal im Flieger, dass sie Zahnschmerzen haben.
Ja, das haben wir schon mal gehört, dass dann auch schnell nochmal was gemacht werden muss. Ne?
Genau.
Ja,
ja. Ich weiß auch, dass er schon deutsche Profis am Kona Airport schnell versorgt hat mit der großen Zange.
Oh Gott.
Also der ist am Start. Dann Carsten Niederberger, den kennen viele Triathleten noch nicht. Ich kenne ihn auch persönlich. Mit dem bin ich mal den Küstenklassiker auf Mallorca gefahren. Der hat eine sportliche Vergangenheit, der war nämlich schon Weltmeister mit dem Team im modernen Fünfkampf. Ja, also hat quasi aus seiner ersten sportlichen Karriere das Schwimmen, was er absolut super beherrscht.
Während du redest, überlege ich, ob ich alle zusammenkriegen würde. Schwimmen, reiten.
Ja.
Schießen.
Ja.
Laufen.
Ja.
Und?
Fechten.
Fechten, genau.
Genau.
Ja.
Ne? Das ist ja so eine Disziplin. Man hat immer gesagt, die hat in Deutschland eigentlich, oder die ist eigentlich nur noch olympisch, weil es Dr. Oetker gibt, der große Mäzen dieser Sportart, der da wohl über Jahre viel Geld reingesteckt hat. Eine Sportart, die sich ja auch nicht jedem erschließt. Ich meine, wir wissen alle, wir brauchen Fahrräder. Die sind teuer genug. Ja, die brauchen noch ein Pferd. Ja, wobei das ja so ist. Ich glaube...
Andy Böcher hat eins.
Ein Pferd.
Ja, ja. Der hat das so mal als April-Scherz mal gemacht, dass er...
Ach, ja, ja,
dass
er ja, 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 genau, genau.
Ich weiß gar nicht, ob ihm das gehört, aber auf jeden Fall ist er da, er war auf dem Pferd zu sehen.
Ja, ja, ne? Ja. Also ich glaube, das ist dann... Jetzt begebe ich mich auch ein bisschen aufs Glatteis. Ich glaube, man bringt sein eigenes Pferd zum Wettkampf mit, dann wird aber zugelost, welches Pferd man reitet.
Das kann sein, ja.
Ne?
Das, ja.
Und es wird gesprungen. Ja, also es wird nicht Dressur gemacht, also es gibt einen Springwettkampf. Und man hat auch das ganze Rennen so ein bisschen publikumsnäher gemacht. Es gibt dann so ein Combined-Event am Ende, wo gelaufen und geschossen wird. Also ähnlich wie beim Biathlon. Aber ich glaube, es wird nicht scharf geschossen, sondern mit Laser. Also das ist... so ein bisschen publikumsfreundlicher gemacht worden und ja, hält sich irgendwie noch im olympischen Programm, auch wenn ich außer diesem Menschen niemanden kenne, der diese Sportart
hat. Das ist egal, trotzdem gucken.
Ja, aber ich wie gesagt, ich war mit ihm auf Mallorca im Trainingslager und er hat sich so diese Quali gewünscht und dann hat es, ich glaube, in Barcelona im letzten Jahr endlich oder im vorletzten Jahr funktioniert und dann eben großartig. Auch dieses Jahr am Start. Ne? 20 Jahre nach seiner oder 19 Jahre nach seinem Weltmeistertitel mit der Staffel im modernen Fünfkampf. Ja, dann sind mir noch aufgefallen, ein Ehepaar, Daniela und Thomas Jakobler aus Niedersachsen, die haben sich nämlich beide qualifiziert bei 73-Rennen in China.
Mmh, ne? Gut gemacht.
Er beim 73 Qian, wenn man es so ausspricht, und sie beim 73 Shanghai, was ein relativ abenteuerliches Projekt war für sie. Die ist nämlich Ärztin und musste noch im Flieger eine Notversorgung machen und darüber entscheiden, ob der Flieger, eine große 747, irgendwo auf dem Weg nach China notlandet oder nicht. Ne? Also sie sind dann wohl durchgeflogen nach Shanghai. Patientin, Passagierin ist gerettet worden, ja, dank ihres Einsatzes.
Dass du das sagst.
Ne? Und dann am nächsten Tag oder zwei Tage später Altersklassensieg beim 73 Shanghai, der, das wissen wir noch aus der Historie, man gehörte mal den Chinesen und so, die wollten den Markt erweitern, da waren die ganzen 73 Rennen in China auch Qualifier für Hawaii, haben auch illustre Athleten aus Deutschland angezogen. Jan Sibbersen hat sich da qualifiziert, um dann auf Hawaii den Streckenrekord zu schwimmen.
Ganz genau so war es.
Genau. Dann haben wir Namen, die man so kennt, die quasi zum deutschen Langstreckeninventar gehören. Katrin Esefeld, Katharina Gröls und Alexander Lang. Und da habe ich mal nachgeschaut, hatte auch Kontakt mit ihm. Der hat nämlich geschrieben, Standing Ovations vor dem Livestream, als sein Mitfreiburger Andi Böcherer mit Jan Frodeno vom Rad gestiegen ist. Der ist in diesem Jahr zum 24. Mal auf Hawaii am Start.
Wahnsinn.
Seit 1991, das ist 30 Jahre her, 24 Starts in 30 Jahren. Also es wird der 24. Start, 23 Starts bisher, 23 Finishes. Und ich glaube, von seinem ersten Start 91 war er innerhalb von 20 Jahren 19 Mal am Start.
Irgendwelche Titel?
Ja, ja, das war nämlich sein Geheimnis. Der musste immer nur Weltmeister werden und war dann qualifiziert fürs nächste Jahr.
Oh Gott.
Also der war Dauerweltmeister damals.
Ja, und Hut ab. Unfassbar.
Genau, also, ein Mensch, der auch viel für den Triathlon bewegt hat. Der hat lange den Xterra am Titisee organisiert und macht jetzt so verschiedene Schwarzwald-Events, zum Beispiel den Schau ins Land König. Einzelzeitfahren auf den Schau ins Land, den Hausberg von Freiburg.
Ganz genau. Da kann man sich böse einen einschenken. Sebastian Kienle war da auch schon am Start.
Ja.
Und jetzt muss ich mal eben einmal ganz kurz gucken, dass ich das nicht durcheinander bekomme. Ich glaube nämlich, der hat da nicht gewonnen. Nicht, dass ich das jetzt verwechsel, ich glaube. Genau, da ist es. Der hat nämlich damals da nicht gewonnen, sondern jetzt muss ich, Entschuldigung, dass ich so rumeier, aber ich komme mir gerade auf den Namen nicht mehr. Der hat nämlich gegen Christoph Fuhrbach verloren. Was heißt verloren? Er hat nicht gegen ihn gewonnen. auch ein Mann, den ich schon mal porträtiert habe, der sehr interessant ist. Er ist nämlich bekannt geworden als der Sandalenmann. Der fährt nämlich seine Radrennen immer mit mit Birkenstock-Sandalen.
Okay.
Und bei unfassbar vielen Langdistanzen und so weiter schon sehr erfolgreich gewesen. Also Langdistanzrennen und so weiter.
Nö, einfach so.
Ach so, okay. Und ich habe einen Tag mit ihm verbracht und habe versucht, ihn immer davon zu überzeugen, wie viel besser er sein könnte, wenn er auf gutes Material setzen würde. Aber er sagt immer, nee, das glaube ich gar nicht. Ich habe mir das mal ausgerechnet, was immer mir alle erzählen, dann kannst du 10% besser sein und so, dann wäre ich ja viel schneller als die Profis. Das kann es ja auch nicht sein. Also er glaubt, also ein unfassbares Trainingstier, sehr, sehr interessanter Mensch, kann man mal googeln. Sebastian Kienle kannte ihn auch schon. Und der Sandalenmann hat ihn damals in die Schranken gewissen. Also ist ein Begriff in der Ausdauer lang, auch so Transalp-Rennen und so weiter, ist der schon auf der
Karte. Ich hatte einen Vereinskollegen, Carsten Meyer, der, das habe ich vor Urzeiten schon mal im Podcast erzählt, der hat sich geweigert gegen Radschuhe. Ja, der sagte, ich komme damit nicht klar, funktioniert nicht und so. Und der ist mal in seinen hochgedämpften Asics im Ironman angetreten und ist damit aber auf Lanzarote die 10 schnellste Radzeit overall inklusive Profis gefahren.
Ja, Wahnsinn.
Und hatte wahrscheinlich auch einen schnellen Wechsel danach. Und beim Laufen wurde es dann immer ein bisschen schwerer für ihn. Ja, also er hat sich aber auch damit irgendwann für Hawaii qualifiziert. Also geht auch.
Ja, es geht so vieles. Also ja. Solche Menschen sind halt immer ein gutes Beispiel dafür, dass man sich nicht verrückt machen muss, ne? Ja. Und dass halt auch viel mit Biss und Training und so weiter man auch viel machen kann. Und klar, wir sind auch immer die Verfechter der Marginal Gains und so weiter. Und wenn man schon alles ausgereizt hat, dann kann man noch dies machen und kann man noch jedes machen. Aber so, ich sag mal, man kann auch sehr, sehr gute Leistungen bringen und in diesem Fall eben überragende Leistungen auch mit verrückt wenig Investitionen und Ausrüstung und so. Also,
ja.
Gutes Beispiel, der Mann.
Ja, also wie gesagt, Alex Lang macht solche Events dann möglich, wie den Schwarzwaldkönig und eben auch seine eigenen Hawaii-Starts. Ich habe nochmal nachgeschaut, er hat sich lange gebettelt mit seinem Namensvetter Taubert, Alex Taubert. Der ist auch der hat auch 1991 seinen ersten Start auf Hawaii gehabt und war bis 2016 mal in Folge da am Start. Höhepunkt 4. Platz 2004. In dem Jahr, als Norman Stadler seinen ersten Sieg gefeiert hat. Und ja, ich glaube, Alexander Lang ist aber da mit 23 Starts aus deutscher Sicht unangefochten vorne. Wenn uns irgendwer hört, der sagt, ich war schon 24 Mal am Start, jetzt kommt mein 25. Der möge sich bitte melden, aber mir ist niemand bekannt, der häufiger gestartet ist als Alexander Lang.
Verrückt.
Wie gesagt, 24. Angriff auf den Ironman Hawaii. Hoffentlich das 24. Finish, der gehört fest zum Inventar. Den werden wir uns mal schnappen vor dem Rennen in Kona und
sehr gerne.
Ihn mal so an nach seinen schönsten Erinnerungen und schlimmsten Erinnerungen, was den Ironman Hawaii betrifft, fragen.
Das muss ja, die schlimmen Erinnerungen müssen ja irgendwie immer automatisch gelöscht werden wieder, sonst würde man das ja nicht nochmal machen.
Ja, ja. Ja, der war mal fast mein Nachbar. Ich habe 100 Meter von ihm entfernt in der gleichen Straße gewohnt, als ich in Freiburg gewohnt habe.
Scheint ein gutes Triathlon-Pflaster zu sein.
Ja, das war die Zeit, wo ich am unsportlichsten in meinem Leben überhaupt war. Ne? Ja, also da werden wir sicher noch das ein oder andere Update bringen, wenn dann die Rennen wieder losgehen. Die Langdistanzen in Europa, glaube ich. Ja, Lanzarote ist ja auch immer so ein Pflaster, wo sich viele Deutsche qualifizieren. 3. Juli. Lanzarote macht dieses Jahr eine Militär-WM. Ob da wohl wieder ein Scheich startet?
Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
Keine Ahnung. Ne? Auch da formiert sich gerade so ein bisschen die Idee, ob man eine deutsche Mannschaft schickt oder nicht. Ja, da haben wir Kontakt. Also Lanzarote hat sich da über mehrere Jahre jetzt die Militär-WM wohl gesichert. Und sind wir mal gespannt. Das kennen wir ja schon aus der Vergangenheit, dass es auch immer eine deutsche Militärmannschaft auf Hawaii gab. Ja, damit sind wir am Ende. Wir reden auch schon eine Stunde 45.
War noch einiges los.
War einiges los. Ne? Wir müssen noch die traurige Nachricht, das haben wir auf anderen Kanälen schon kommuniziert, nachreichen, dass wir unser Trainingscamp im Allgäu Ende Mai abgesagt haben. Das macht einfach momentan ganz wenig Sinn, dass wir da dran festhalten. Aber es gibt den neuen Termin 7. bis 14. August, quasi die Ironman Frankfurt-Woche. Sicher kein ideales Vorbereitungscamp mehr für den Ironman Frankfurt, aber so die späteren Dinge in Rot, in Hamburg, genau. Klagenfurt, was nicht alles noch so kommt, da ist das ein schöner Termin, 7. bis 14. August im Allgäu unter hanneshawaitours.de kann man sich da anmelden. Was auch schon möglich ist, ist eine Reiseanfrage für unser erstes Power and Pace Camp auf Fuerteventura, 26. Februar bis 12. März 2022. Ich plane dort zu sein und ja, vielleicht sehen wir uns ja da unter südlicher Sonne.
Könnte gut sein.
Ne? Ja, ne?
Ich war noch nie da, ich muss es zugeben.
Du warst noch nie auf Fuerte?
Nein.
Okay.
Noch nie.
Ja, damit Zeit. Ja. Also, Dienstreise, 26.
Das
Februar.
Ist tatsächlich so für mich, dass ich habe die ja natürlich so oft gesehen, die Sachen so. Das ist fast so wie so ikonische Triathlon-Orte für mich. So.
Ja, ja,
also ich kenne sie
ja,
halt
ja.
Nur von Fotos bisher. Und wenn ich dann irgendwann da bin, werde ich das Gefühl haben, als wenn ich schon immer da gewesen bin.
Ach ja.
Wir haben auch mich damit hingenommen, quasi in Gedanken
schon. Der Leuchtturm.
Leuchtturm, die Bäckerei. Der Pool, wo man am Rand nicht stehen kann, weil man den mal für spanische Olympiaschwimmer gebaut hat, die einfach mal größer als 1,80 sind. Da ist die Stufe zu tief. Ach ja, was nicht alle gibt da.
Ja, ich bin sehr gespannt, ich freue mich sehr. Jetzt hoffen wir, haben wir ein bisschen Fernweh schon
angeteasert
und dann geht das auch im nächsten Jahr geht das auch wieder.
Ja, und in genau einem Jahr von jetzt, vom 23. April bis 7. Mai 2022 auf Mallorca Beach Club Fontesacala. Ich glaube, da kann man die Reiseanfrage noch nicht stellen. Man kann natürlich eine Mail schicken und sagen, nehmt mich auf die Warteliste. Wir freuen uns auf 3 schöne Camps. Wie gesagt, im August im Allgäu, im Februar bis März auf Fuerteventura und April bis Mai überschneidend auf Mallorca.
Sehr gut.
Ja, hier haben wir auch nach wie vor mallorquinische Sonne. ich muss heute noch Indoor fahren. Wir haben wieder ein Live-Ride.
Tja.
Ne, also Nummer 23 steht heute an. Heute 3x8 Minuten G2, also ein bisschen Renntempo für die Langdistanz antesten. Nichts Spektakuläres. Nächste Woche wird es aber spektakulär. Da geben wir uns nochmal so richtig die Kante. 3x10x IE-Intervalle, 40 Minuten, deutlich überschwellig, 130% der FTP. 40 Minuten nicht, 40 Sekunden.
Nochmal
jetzt. Nochmal. Ja. Also, wir fahren. 40 Sekunden, das ist fast all out. 20 Sekunden Pause, das Ganze 10-mal hintereinander weg. Und diesen ganzen Block 3-mal.
Ja, ist so gut. Wer zählt?
Swift.
Wollte ich gerade sagen. Das ist gut.
Ne? Und das Absurde wird sein, weil wir ja immer so ein Delay haben von 20 Sekunden von meinem Keller auf die Monitore per YouTube der anderen Mitstreiter, dass wir komplett asynchron fahren. Heißt,
alle schreien was anderes.
Vor allem, ich habe immer dann Belastung, wenn die schon Pause haben. Das wird hart für mich. Ja. Das wird einfach hart zu wissen. Ja. Naja.
Ja. Dann hast du das Gefühl, dass du noch schneller fahren musst, um das wieder aufholen zu können.
Oh ja, das hatte ich letzte Woche, wo irgendwie meine Verbindung abgerissen war und der Startschuss fiel und alle fuhren sie weg, links und rechts, und ich stand da. Und
tschüss.
Und musste nochmal neu koppeln. Gut.
Tja, kann passieren.
Alles klar. Also, jetzt sind wir bei einer Stunde 50 gleich. Lange Radeinheit oder eine sehr lange Laufeinheit, durch die wir euch hier begleitet haben, hoffentlich. Nächste Woche hören wir uns wieder, dann mit den Ergebnissen aus Utah. Nils, schönen Tag noch.
Wünsche ich dir auch. Viel Spaß beim Fahren.
Viel Spaß euch da draußen beim Fahren. Passt auf euch auf, wenn ihr jetzt wieder nach draußen geht. Ja, wir hören uns. Ciao, ciao.
Ciao.